Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen. Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz. Mit voller Energie starten wir in diesem Podcast, denn wir haben es offiziell geschafft. Die NBA-Saison ist wieder zurück und Wir heute mit unseren Top-Favoriten auf alle Awards. Das ist quasi für uns der große Abschluss, bevor es nächste Woche dann wieder ganz normal losgeht mit der aktuellen Berichterstattung, Spieler der Woche, nervigster Moment der Woche, die Kategorien, auf die ich mich persönlich auch immer freue. Aber jetzt erstmal, stellt euch vor, ich bin wieder nicht alleine. Björn ist auch im Start. Was geht?
Was geht ab? Yes, der Season Opener liegt jetzt gerade ein paar Stunden hinter uns. Wir hatten Celtics und Knicks und wir hatten Lakers und Timberwolves. Ihr wisst mittlerweile schon, wie das Ganze ausgegangen ist. Einer von uns hat es auf jeden Fall zu 100% live erlebt. Das können wir jetzt schon mal spoilern. Denn Max, wenn die Leute das hier hören, bist du gerade in L.A., hast dir den Season Opener angeguckt, hast hoffentlich sogar Bronny und LeBron zusammen auf dem Feld gesehen und, kann man direkt sagen, hast wahrscheinlich auch einen geilen Vlog gedreht, den die Leute auf jeden Fall abchecken sollten, oder?
Ja, genau. Also, das ist gerade irgendwie so komisch, weil das alles noch in der Zukunft liegt. Aber ja, genau richtig. Ich fliege nach Los Angeles zu dem Zeitpunkt, wenn der Pod rauskommt. Ja, wissen das auch alle, die meine Kanäle verfolgen. Ihr wisst alle, dass ich LeBron James noch nie live gesehen habe und ich dachte mir, das muss jetzt erledigt werden und zwar so schnell wie möglich. Und dann dachte ich mir, was gibt es eigentlich Besseres, als direkt den Season Opener mitzunehmen. And habe ich auch noch nie live gesehen und deswegen... Ich bin vor Ort gewesen. Das Spiel ist ja, liegt ja schon hinter uns. Ob wir allerdings LeBron und Bronny gemeinsam gesehen haben,
das ist die Frage.
Genau, das werden wir dann sehen. Ich bin selber gespannt, ob Björn eventuell auch mit dabei ist. Wir versuchen das gerade irgendwie hinzukriegen, das wäre natürlich absolut geil. Also ich würde mich super freuen. Aber es ist einfach gerade alles so eng, dass es müsst ihr euch wirklich vorstellen, wenn es zum Saisonstart dann wieder losgeht, die ganzen Podcasts, Undrafted, dann du bist gerade auch in der Kalenderplanung wieder für dieses Jahr und so weiter und so fort. Da stehen dann immer so viele Sachen auf einmal an, weil immer alle so denken, oh, ihr seid ja bloß YouTuber. Das ist man halt mittlerweile einfach leider nicht mehr. Man ist nicht nur noch YouTuber, sondern man hat so viele Projekte und ja, mit dir gemeinsam wäre es natürlich noch epischer, bin ich ganz ehrlich.
Ja, cool, dass du das ansprichst. Ich sage ja immer, es ist ein absoluter Segen, dass das hier unser Job sein kann, dass wir Podcaster, YouTuber sind und dadurch entstehen halt viele andere Projekte, die auch Zeit so ein bisschen bedürfen. Und einfach nur der Transparenz halber, Leute, ihr habt es ja mitbekommen, ich war jetzt letzte Woche in Guinea. Das ist natürlich auch ein super weiter Flug, erstmal nach Paris, dann von Paris 8 Stunden runter nach Guinea, dann da eine Woche sein, dann wieder zurück und dann ist halt eigentlich die Woche, wo jetzt die Saison wieder anfängt, also ich lande, glaube ich, oder ich bin gelandet am Sonntag, jetzt diesen Sonntag, wenn ihr das hört und da jetzt dann quasi zu sagen, okay, und jetzt habe ich einen Tag in Deutschland und dann ab nach L.A. 12 Stunden fliegen oder wie lange auch immer man da fliegt, das ist schon eine heavy, heavy Belastung und da überlege ich gerade noch hin und her, weil ich auch am Montag immer noch wichtige Termine habe und ich nicht weiß, wie ich die verschoben bekomme und das heißt, ich würde erst am Dienstag fliegen, was der eigentliche Game Day wäre und das ist alles so wild gerade und so eng. Ich versuche noch irgendwie von dem Montag wegzukommen, dass ich schon Montag fliegen könnte und dann wäre ich mit Max in L.A. Sollte es jetzt am Ende nicht geklappt haben, freue ich mich trotzdem, dass du da warst. Freue ich mich auf deinen Vlog, werde ich mir auf jeden Fall reinziehen. Und ja, das sollten die Leute auch heute im Laufe des Tages, schätze ich mal, dass das Ding wahrscheinlich online kommt für unsere Hörer.
Ich muss mit der Zeitverschiebung, muss ich da mal schauen,
Du bist 9 Stunden zurück. Das heißt, wenn die Leute das jetzt gerade auf dem Weg zur Arbeit hören, dann pennst du auf jeden Fall. Und dann schätze ich mal, machst du dich danach an den Schnitt. Also vielleicht Mittwochabend, vielleicht Donnerstag. Kannst ja mal gucken. Aber schaut auf jeden Fall bei Max auf den Kanälen dann vorbei für den Vlog.
Das ist sehr, sehr nett. Ja, ich freue mich einfach. Ich wollte schon immer mal nach L.A. Ich wollte immer schon mal zur Halloween-Zeit in den USA sein. Und habe mir auch gestern noch... Genau, und hab mir gestern auch noch ein anderes Ticket gegönnt, die Lakers gegen die Suns.
Das ist stark, das ist stark.
Das ist richtig. Ich hatte dann die Wahl zwischen, gehe ich zum Clippers Opening, ich möchte mir die Halle schon auch ansehen, Aber dann dachte ich mir, dann spielt Kawhi Leonard nicht. Dann muss ich mir anschauen, wie James Harden mit Kevin Porter Jr. spielt. Dann ich so, nee, komm, da schaue ich mir lieber nochmal LeBron gegen Kevin Durant an. Und Booker habe ich auch noch nie gesehen und Bradley Beal und Co. Mhm. Also das, man muss auch echt sagen, für die Lakers ist das gleich eine richtig fette Aufgabe zum Saisonstart mal gegen die Timberwolves und gegen die Suns. Da kannst du auch gleich mal direkt mit 0-2 reinstarten. Also bin gespannt, wie die beiden Spiele ausgehen.
Und bei dem Bronny-Thema, das ist dann eben auch echt spannend, weil ich frage mich auch die ganze Zeit, wo ist denn da seine Rotation? Weil du kannst ihn ja auch nicht nur für eine Minute reinbringen. Das heißt, du hoffst ja fast so ein bisschen darauf, dass das Blowouts sind. Aber Blowouts, glaube ich, kassieren eher die Lakers, als dass sie sie vergeben. Und dann, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die Bronny in ein kompetitives NBA-Spiel werfen. Ich glaube, da geht er wirklich unter. Gerade gegen die Wolves, gegen die Defense würde ich ihn niemals spielen. Mhm. Ich hoffe, wie gesagt, einfach für dich, dass entweder JJ Redick drauf scheißt und sagt, ey, ich lasse ihn so oder so spielen, Hauptsache wir haben den Moment, oder dass es halt ein Blowout ist in die eine oder andere Richtung und dadurch Bronny Spielzeit bekommt.
Ja, ich glaube, du musst einfach ganz, ganz früh ihn reinwerfen, damit das Ding einfach durch ist. Wenn noch gar nicht irgendwie viel passiert ist im Spiel. Nicht irgendwann, keine
Starten
Ahnung.
Starten lassen.
Ja, also Austin Reeves, ich muss dir leider was sagen, aber deine Zeit hier ist leider vorbei. Du kommst ab sofort von der Bank.
Wir setzen jetzt voll auf Bronny, das wäre so witzig.
Ja, es wäre gar keine neue Situation für ihn, weil unter Darvin Ham, glaube ich, Austin Reeves mal eine Zeit lang, glaube ich, mit Taurean Prince, oder war doch, glaube ich, so, von der Bank kam. Es gab ein paar Spiele.
Also Taurean Prince kam auf jeden Fall teilweise von der Bank, aber ob Austin auch von der Bank kam, kann sein, weiß ich nicht.
Und D'Lo kam von der Überlegen. Einer von beiden kam auf jeden Fall, weil ich weiß noch, dass wir das damals auch kritisiert haben, haben gesagt, ey, was spielt der da gerade eben für eine Rotation? Egal. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr geil. Ich bin gespannt. Der andere Season Opener, die Knicks gegen die Celtics. In Boston war ich auch noch nie, aber da nehme ich dann doch lieber nochmal LeBron James mit, bevor der dann irgendwann doch retired und ich muss dann echt sagen, ich habe den nicht gesehen und es ist immer noch in meinem Kopf, dass ich da damals mit Björn bei diesem Spiel war und er hat nicht gespielt. Das langweilt mich bis heute und es ist mittlerweile 5 Jahre ist es her, fast 6 Jahre und das muss jetzt echt raus aus meinem Kopf, dass ich das Thema mal abhaken kann.
Ja, also das ist das Sauerste und Angepissteste, wie ich dich jemals erlebt habe. Da warst du so down, ey. Da hast du mir echt leid getan. Ja, das war ein verrückter Trip, unser erster Trip damals nach Golden State. Aber jetzt, wenn alles gut gelaufen ist, hast du ihn ja auf jeden Fall live gesehen. Und da freue ich mich auf jeden Fall für dich. Und du hast ein sehr geiles Spiel gesehen und du hast noch ein geiles Spiel vor dir mit Lakers Suns, wo du bestimmt dann auch nochmal ein Video drüber machst. Also Leute, auf jeden Fall die nächsten paar Tage Max Kanal immer wieder abchecken für Vlogs. Lass uns in die Starting Five gehen.
Yes.
Ich habe heute 5 NBA-Fragen dabei, keine einzige Off-Topic. Ich dachte, wir ballern heute richtig NBA. Und Leute, ihr habt es natürlich am Podcast-Titel schon gehört, wir machen heute die Awards, falls wir das noch nicht erwähnt haben. Ne?
Ich habe es am Anfang erwähnt.
Okay, dann habe ich nicht zugehört.
Macht nichts. Das ist aber in einer langjährigen Beziehung ist es so irgendwann.
Ja, da ist es so. Irgendwann winkt man nur noch so ab und sagt, komm. Also wir haben MVP, wir haben Defensive Player of the Year, Most Improved Player, Coach of the Year, Sixth Man und Rookie of the Year. Also es wird auf jeden Fall geil. Und ich habe jetzt erstmal eine Starting Five mitgebracht mit 5 NBA-Fragen und dann noch eine Supporter-Frage. Die erste Frage: Welcher Spieler aus dem 2019er Draft steht deiner Meinung nach in der kommenden Saison am meisten unter Druck? Zion oder Ja?
Ich würde...
Weil bedenke, beide können viel gewinnen mit ihrem Team. Wir würden, glaube ich, beide sagen, sie haben starke Teams. Beide müssen irgendwie so ein bisschen beweisen jetzt aber, dass sie halt mal eine ganze Saison available sind, vor allem dann auch in den Playoffs. Das gilt vor allem für Zion. Und du hast halt den gleichen Draft-Jahrgang, du hast 2 wirklich herausragende Spieler, aber so dieser letzte Funke fehlt halt noch, den sie jetzt schuldig sind.
Ja, ich bin irgendwie eher ein bisschen bei Zion, weil ich denke, dass Zion einfach noch nicht das gezeigt hat, was er imstande ist zu leisten, ne? Und dieses Gewichtsthema ein Thema war und ist, weil ansonsten hätte er jetzt über den Sommer nicht wieder selbst gesagt, okay, ich versuche hier abzunehmen. Bei Ja weiß man eigentlich, was man bekommt. Also Ja, wobei man sagen muss, Ja hatte jetzt nicht nur die ganze Geschichte mit seinen ganzen Livestreams und Waffe hier und Waffe da, sondern der war ja dann leider auch verletzt nach wenigen Spielen. Ja. Aber ich bin gerade irgendwie ein Ticken mehr bei Zion, weil ich irgendwie bei Ja vielleicht mehr Vertrauen habe in seine, wobei der jetzt in der Preseason auch schon wieder umgeknickt ist, war nur einmal ganz kurz und ist dann wieder zurückgekommen. Ich bin irgendwie bei Zion, aber ich kann dir nicht mal ganz genau erklären, warum. Mhm. Aber ich bin irgendwie mehr bei Zion.
Ja, okay, das ist spannend, weil ich kam doch bei Ja raus. Ich finde, dass diese letzten 1-2 Jahre schon echt eine Menge Negativität auf sein Image auch gebracht haben und er ja eigentlich schon mal was bewiesen hatte. Also er hatte ja schon gute Playoff-Runs, er hatte schon diese Battles mit den Warriors damals und man hatte wirklich das Gefühl so, okay, Memphis kommt. Und dann kam es eben nicht, das hat nicht nur mit ihm zu tun, die hatten eine Menge Verletzungspech. Letztes Jahr hatten sie die meisten Spieler aller Zeiten eingesetzt in der NBA-Saison, weil sie einfach alle verletzt waren. Das ist komplett absurd. Jetzt haben wir gehört, dass Gigi Jackson schon wieder für ein paar Monate raus. Also Memphis ist auch echt so ein bisschen verflucht. Und ich habe das Gefühl, dass Ja jetzt einfach mal wieder zeigen muss, wer er ist, weil bei Zion wissen wir zumindest, was er spielerisch kann. Wir haben es nur, wir sehen es nur halt immer phasenweise. Ja. Und deswegen finde ich, Ja ist aktuell ein bisschen unbewiesener in der NBA. Aber genau deswegen habe ich die Frage gewählt, weil ich glaube, da kannst du total 50-50 antworten und hast trotzdem immer recht.
Ja. Ist ja eine subjektive Frage. Ehrlicherweise habe ich überlegt, ob ich am Anfang einfach zu dir sage, beide müssen jetzt mal endlich zu Potte kommen und sagen, okay, wir sind gesund, wir sind fit, wir haben nicht irgendwelche Nebenschauplätze. Weil die beiden sind eigentlich auch prädestiniert dafür, zwei der Gesichter in den kommenden Jahren zu sein. Ja Morant und Zion Williamson.
Auf jeden Fall.
Aber du brauchst halt ein gutes Image. Zion hat Zion überhaupt irgendein Image? Er ist einfach sehr, sehr ruhig. Und
ja, ich würde sagen, sein Image hat schon gelitten durch diese ganzen geleakten DMs und Sachen, die da aufgetaucht sind.
Oh mein
die
Gott,
letzten,
stimmt. Mit dieser Darstellerin auch.
Ja,
oh Mann.
Ja.
Also, ey, krass, eigentlich müsste man nochmal einen Pott aufmachen, was die letzten 2-3 Jahre in der NBA alles abging. Das ist, ja, okay.
Ja, ich habe jetzt gerade überlegt, weil ich hatte eigentlich noch einen Punkt zu Ja, aber ist egal, dann machen wir weiter. Startbench-Cut, genau, und das geht weiter mit Ja. Startbench-Cut, Anthony Edwards, Shai Gilgeous-Alexander, Ja Morant, welchen jungen Superstar würdest du für die nächsten 5 Jahre als Franchise-Player haben wollen? Und du musst Verletzungen und so weiter da auch mit reinrechnen.
Das ist so leicht zu beantworten. Ne? Das
okay.
ist so einfach. Ich nehme den Stand, den ich jetzt heute habe, und da weiß ich einfach, was ich sicher bekomme, und das ist einfach Shai. Shai ist der konstanteste Spieler, ist ein Two-Way-Player, hat auch jetzt wieder in den Playoffs bewiesen, obwohl ihn sein Team echt hängen hat lassen. Ich kann auch alleine einfach trotz allem scoren. Ich bin eigentlich im Drive nicht zu stoppen und aufzuhalten. Selten verletzt bis gar nicht verletzt, oder?
Ja, spielt viel.
Genau, richtig. Bei ihm ist natürlich vielleicht jetzt das Ceiling nicht mehr das, was du vielleicht noch bei einem Ant hast und bei einem Jam Rant. Aber wenn ich über die nächsten 5 Jahre jetzt entscheiden müsste, dann nehme ich halt die absolut sichere Nummer. Und deswegen wäre für mich hier ganz klar der Pick. Shai, den würde ich starten. Dann wird's echt schwer. Ja ist schon weiter als Ant, wenn Ja wieder so spielt, wie er spielen kann. Aber ich glaube, dass Ant über lange Sicht, wenn wir von einem Marathon reden, über die nächsten 5 Jahre, es vielleicht schaffen könnte, dass er Ja Morant überholt. Ich glaube, ich benche Ant und ich cutte Ja. Aber Ja muss uns erstmal wieder beweisen, dass er das wieder kann. Also ja, ich bleibe dabei. Shai starte ich benche Edwards und ich cutte Ja Morant. Das ist meine Reihenfolge.
Ja, also ich habe die Frage auch so gestellt, dass ich mir natürlich schon dachte, dass dein Starter klar SGA ist und dass die eigentliche Frage halt ist, bencht man jetzt Edwards oder Morant und wen cuttet man?
Ja.
Ich bin am Ende beim Gleichen rausgekommen. Ich glaube, das passiert einfach, wenn man so ein bisschen auf Nummer sicher gehen will. Und gerade wenn ich eine NBA-Franchise führe, dann verwalte ich da ein paar Millionen Dollar. Mittlerweile Milliarden Dollar, muss man ja sagen. Ich glaube, jede Franchise hat Minimum einen Wert von 1-2 Milliarden. Deswegen, du musst halt schon auf die Sicherheit gehen. Und nachdem mir Ant bisher eigentlich nur Positives gezeigt hat und defensiv auf jeden Fall stärker ist als Ja, ich finde, Ja hat immer noch so einen X-Faktor. Und das ist komisch das mit Ant zu vergleichen, weil Ant ist auch so unfassbar charismatisch, aber ich finde, Ja hat so eine Leadership auf dem Feld, die ich fast von keinem anderen Spieler gesehen habe. Also ich habe selten gesehen, dass ein Spieler so krass seine Teammates mitreißt wie Ja. Mhm, und da, dazu gehört auch seine völlig unvorhersehbare Spielweise. Das gehört da bestimmt auch dazu. Dann, dass der Typ gefühlt 70, 80 Kilo wiegt und sich da in die Luft katapultiert, 3 Meter und dann gegen die krassesten Big Men hochgeht. Das hat schon auch was und es nimmt halt eine Fanbase und deine eigenen Spieler total mit. Aber ich bin bei dir, du musst auf Sicherheit gehen in der NBA, deswegen SGA, Ant und dann Ja. Okay.
Was ich bei Ja auch nicht so mag, dass Ja durch diese Athletik halt auch immer Gefahr läuft, dass er mal falsch aufkommt. Wir wollen gar nicht die schlimmsten Szenarien durchgehen, aber ihr wisst, was schon passiert ist. Ein Spieler springt hoch, kommt runter und plötzlich ist dein Schienbein nicht mehr da, wo es sein soll. Und deswegen hoffe ich, dass er eine gesunde Karriere hinlegt, aber da würde ich dann trotz allem lieber mit Ant gehen, auch wenn Ant natürlich auch diese kranken Dunks hat, aber ich finde, Ant hat irgendwie einen robusteren Körper und kommt immer irgendwie ein bisschen besser auf. Klar. Also, genau, deswegen glaube ich, mit der Reihenfolge macht man nichts falsch.
Ja, ich vergleiche immer so, ich finde immer, Ja ist der neue Iverson. Mhm. Dieser komplett unterlegene Körperbau eigentlich, total dünn, sieht aus, als würde er nie Gewichte heben und dann trotzdem in die Zone gehen mit allem, was er hat und gegen die Big Men fliegen und trotzdem irgendwie on top rauskommen die meiste Zeit. Das ist für mich Ja Morant. Abschließend, weil wir jetzt eh noch bei Ja sind, mir ist wieder eingefallen, was ich zu Zion vorhin sagen wollte bei der ersten Frage, weil du das Gewichtsthema angesprochen hast. Das zieht sich halt wirklich durch seine Karriere. Ich habe gestern meine Preview zu den Pelicans aufgenommen und ich glaube, ich habe die erste Stunde wirklich nur auf Bilder geguckt vom Media Day und von der Preseason und habe mir angeguckt, ey, ist der in Shape oder nicht? Und habe wirklich die ganze Zeit geschaut, okay, wie sieht der aus? Und das mache ich bei keinem anderen Spieler. Also das mache ich nicht mal bei Jokic oder Doncic. Obwohl die dafür bekannt sind, vielleicht nicht immer früher in der besten Shape gewesen zu sein. Aber bei Zion ist dieser Jojo-Effekt echt so groß, dass du immer mal wieder hingucken musst. Aber okay, nächste Frage. Wir wissen alle, dass Kobe mit seinen 81 Punkten die zweitmeisten Punkte in einem NBA-Spiel gescored hat. Wie viele hatte er in der zweiten Halbzeit?
Wie viele Punkte?
Ja. Es kann sein, dass du das jetzt einfach weißt, weil ich weiß, dass seit das damals passiert ist, aber vielleicht ist das auch nicht so general knowledge, deswegen habe ich es jetzt mal mitgebracht.
Nee, ich weiß es tatsächlich
nicht.
Ich
kann dir sagen, es war Highscoring. Also wenn du jetzt denkst, er hat 40 und 40 gedroppt, sowas nicht in den Halbzeiten.
Nee, entweder habe ich es jetzt falsch rum im Kopf, aber ich bin der Meinung, dass sich damals in der ersten Halbzeit noch nicht abgezeichnet hat, dass er für so viele Punkte geht. Deswegen würde ich sagen, er hat in der zweiten Hälfte 52 Punkte gemacht. 51.
Boah, sehr stark. 55.
55, okay.
55, super Schätzung. Ja. Er hatte 26 in der ersten Halbzeit und dann ging's los in der zweiten Halbzeit. Und dann hat er teilweise, er hat die letzten 20 Punkte für sein Team gescored. Ich weiß noch, Lamar Odom hat einen Dreier getroffen für die 100 Punkte der Lakers von 97 auf 100. Und ab dem Zeitpunkt die letzten 22 Punkte hat nur Kobe gemacht für die Lakers.
Das ist so, also verrückt, ey.
Krass, ja, wirklich, wirklich
Punkte.
Krass.
Ja,
das war so krass. Und mit 7 Dreiern. Das musst du dir vorstellen. 7 getroffene Dreier. Ich glaube, er ist 7 von 13 gegangen von der Dreierlinie, 18 von 20 von der Freiwurflinie und ich meine 22 von 46 aus dem Feld oder so.
Glaubst du, wir kommen in die Saison, wo es jetzt jemand angreift? Letzte Saison waren wir jetzt schon ein paar Mal über den 70 Punkten. Ne?
Ja.
Joel Embiid, Luca, noch jemand. Aber Donovan war, glaube ich, auch drüber.
Donovan hatte 70 auf jeden Fall, ja. Ich würde sagen, nein, ich glaube, die NBA hat das ein bisschen eingedämmt, weil ich erinnere mich, damals war das ein großes, großes Thema, dass die NBA so ein bisschen komplett alles verliert, dass alles, Mann, Alter, ich habe voll die Wortfindungsschwierigkeiten heute. Das ist auch unser dritter Pott in 3 Tagen, Leute, ihr müsst es entschuldigen. Aber ich weiß noch, dass das ein Thema war, dass die NBA das Gefühl hatte, das Scoring nimmt Überhand und keiner respektiert mehr die Liga und keiner respektiert mehr diese hohen Punkte ausbeuten. Und deswegen wurde das, meine ich, dann nach dem All-Star-Break ja auch ein bisschen tighter gepfiffen, weniger Fouls gegeben und dadurch sind diese Scoring-Averages auch runtergegangen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Da musst du schon. Meine Wette ist immer auf Doncic. Ich glaube, wenn es einer kann, dann Doncic. Aber ich, ja,
Auf jeden Fall, wenn Doncic auf den richtigen Gegner trifft, dann wird der sowas von gekocht. Aber
ja.
Da muss halt auch der Dreier überragend fallen. Das muss man halt, weil Doncic geht nicht so oft wie Kobe Bryant an die Freiwurflinie. Auf gar keinen Fall.
Nee,
also der braucht dann locker
nicht.
Seine... Manchmal denke ich mir nicht so gar, ob der Dreier-Rekord und der Rekord von Kobe, ob die irgendwie fast gleichzeitig fallen müssen, wenn du das irgendwie schaffen möchtest, dass jemand irgendwie 14 Dreier ballern muss, damit du überhaupt das irgendwie hinbekommst.
Ja, aber da musst du... Da musst du dann wiederum so ein Spezialist sein wie Ed Clay, ne? Weil diese 14 Dreier, also der Einzige, der wirklich auch sonst in der Lage ist, dann von überall zu scoren, ist Steph, der solche Dreierquote, also so ein Dreiervolumen auflegen kann.
Und ich Dame eigentlich. Vor drei Dame Jahren hatte Dame mal die 70 Punkte und hat gesagt, hey, ich habe auch noch 3-4 Dreier liegen lassen, die ich normalerweise reinmache. Also,
ja, jetzt auch ein geiler Flex in der PK. Ja, ich hätte eigentlich mehr machen können.
Ja, ich glaube, hat er das nicht sogar im Interview mit JJ Redick gesagt? Das ist, ja, auf jeden Fall weiß ich das noch. Ja.
Okay, alles klar. Wir machen weiter. Welcher NBA-Spieler hat als Spitzname bei Basketball Reference, und man muss dazu sagen, Basketball Reference, genau, hat immer so 2-3 Spitznamen, die wir alle kennen. Und dann steht oft so als 3., 4. Spitzname steht da was du in deinem Leben noch nicht gehört hast. Deswegen, welcher NBA-Spieler hat als Spitzname bei Basketball Reference den Namen Big Body stehen? Also Big Body, großer Körper.
Big Body.
Ja.
Und dann überlegen, wir hatten Big Body in der NBA. Steven Adams hat einen Big Body, aber...
Ja. Da bist du schon falsch unterwegs, weil es geht quasi in die andere Richtung. Es ist wie so ein ironischer Spitzname.
Also ein kleiner, dicker Pummel, oder was?
Yeah, I don't know.
Gib mir zumindest den Tipp, ob es in welcher Kategorie wir uns bewegen. Top-10-Spieler, Star, Rollenspieler?
Borderline Top-10-Spieler, würde ich sagen. Wir hatten ihn beide nicht in unserer Top-10, aber viele Leute hätten ihn vielleicht Top-10.
Mhm. AD, Anthony Davis.
Na, wir sind bei kleinen Spielern.
Wir sind wirklich bei kleinen Spielern. Ein kleiner Spieler, Big Body. Das passt irgendwie.
Pummelig ist sogar ganz, ganz treffend, würde ich fast sagen.
Ein kleiner, pummeliger Spieler, der ein Borderline Top 10 Spieler ist. Das ist ja gerade ein absolut geiles Rätsel. Wir beide hatten ihn nicht mit dabei. Ich gehe jetzt gerade eben ganz kurz.
Er war auch nicht in den Honorable Mentions bei mir dabei, aber wenn du jetzt fragst, Leute auf der Straße so, ey, ist der und der ein Top-10-Spieler, dann sagen die 100% ja. Weil man ja einfach immer 20 Leute in seiner Top-10 hat.
Jalen Brunson?
Yes.
Ah, ich hab's noch geschafft, Mann. Oh, ja, Mann. Klein und pummelig. Ja, stimmt. Jalen Brunson sieht manchmal
schon
so ein bisschen aus, als wenn er so klein und pummelig wäre, aber...
Also er ist halt ein Kraftpaket, das ist offensichtlich
genau,
nicht böse gemeint, aber
Big
klar.
Big Body Jalen Brunson.
Big Body, ich habe das vorhin gesehen, dachte mir, no way. Okay,
sorry,
das
müssen wir jetzt ab sofort einführen. Brunson heißt ab jetzt nur noch Big Body. Dann müsst ihr jetzt durch, Leute.
Ja, so, und jetzt apropos Namen, checkt diese Überleitung. Wie viele Jalens gibt es in der NBA aktuell? Es gibt drei Schreibweisen, Jalen sowie Jalen Brunson, Jalen sowie Jalen Brown und dann Jalen. So wie Jalen Williams von den OKC Thunder. Da kann ich dir schon mal spoilern, es gibt nur einen, weil nur einer, ein Elternteil hat gesagt, ey, wir nennen den Jalen mit einem I hinten.
Ja.
Aber sonst, wie viele Jalens und Jalens gibt es in der NBA?
Also die beiden Jays der der Thunder hast du gerade eben aufgezählt, dann Jalen Brown, Jalen Green.
Wenn du die jetzt alle aufgezählt bekommst, dann kriegst du einen Orden. Weil das so, ich hab die nicht alle dastehen. Ich bin die vorhin durch und hab dann einfach die Nummern dahinter geschrieben.
Dann hast du noch Jalen Suggs von den Orlando Magic. Das Ding ist, ich müsste jetzt erstmal auf alle Teams, jetzt muss ich kurz überlegen, gibt's bei den Utah Jazz einen? Nein, gibt es nicht. Gibt es bei den Warriors? Gibt es auch niemanden, ne? Die Lakers. Das ist halt, du müsstest jetzt alle 15 Namen runterbeten.
Nee.
Okay, ich sag dir einfach eine Zahl, bevor es jetzt komplett wild wird.
Genau.
Ich würde sagen, es gibt wahrscheinlich 12.
Musst du die beiden Ziffern umdrehen?
21.
21.
Alter.
21 Jalens, Alter.
Okay, das ist richtig krass. Ja, das ist aber auch halt ein sehr, sehr beliebter Vorname. Ich habe eine Frage an dich. Die habe ich von der Community bekommen und ich habe selber gar keine Antwort darauf gehabt. Warum nennen wir manche Spieler beim Vornamen und manche beim Nachnamen? Und das passiert so komplett automatisch. Ja. Du sagst ja bei Luca. Du sagst ganz, ganz selten Doncic. Und bei LeBron sagst du ja nie, ja, der James war heute wieder gut drauf.
Also yeah, das ist,
ich habe erst überlegt, liegt das daran, dass man sich immer die kürzeste Version nimmt? Aber auch das stimmt nicht immer. Wie kommt das? Werden wir dann von den Medien so gepolt, dass wir quasi, ja, der heißt jetzt Wemby, der heißt nicht Victor, sondern Wemby, fertig. Das wurde von Anfang an irgendwie so festgelegt. Woher kommt das?
Ja, ich glaube, das kannst du auf die ganze Welt projizieren, ne? Warum werden manche in deiner Klasse beim Nachnamen genannt und manche nicht? Warum haben manche einen Spitznamen, manche nicht? Wir hatten teilweise 2, 3 Alex in der Klasse oder 2, 3 Philips und dann wurde da das hat sich so automatisch entwickelt. So, den nennen wir beim Nachnamen, den da nennen wir so und den nennen wir so. Ich weiß nicht genau, woher das kommt. Ich glaube, es hat viel damit zu tun, ob dein Name einzigartig ist, weil zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen würden, wir können ja Brunson, wir sagen immer Brunson, wir können ihn ja nicht Jalen sagen, weil dann gibt es 21 Möglichkeiten, wen ich gerade meine. Deswegen, ich muss ja Brunson sagen, in dem Fall. Dann gibt's Leute, die einfach gut mit ihren Initialien funktionieren, so wie KD, AD, ich weiß nicht, KCP. SGA, das sind oft lange Namen. KCP, keiner hat Bock, Kentavious Caldwell-Pope zu sagen. Ich weiß nicht, wie oft wir das überhaupt gesagt haben in diesem Pod. Wir sagen immer KCP. Gleiche bei SGA. Dann, ja, gibt es so Spitznamen. Keiner würde Anthony Edwards Anthony nennen. Und einfach erwarten, dass du weißt, wen du meinst. Deswegen du sagst entweder Ant oder Edwards. Ich glaube, es hat damit zu tun, ob dein Name gewöhnlich ist oder nicht. Weil LeBron nennt jeder LeBron. Aber keiner nennt Harden James.
Nee.
Weißt du, keiner. Du musst Harden sagen.
Ja, sonst weiß keiner, von wem du redest.
Ja.
Oder wenn du James sagst, denken die Leute vielleicht, du redest über LeBron. Also.
Genau, und bei Michael Jordan zum Beispiel, ich glaube, weil der Name Michael einfach so krass verbreitet ist, sagen die Leute direkt Jordan oder MJ. Weil es schneller einfach abrufbar ist. Und keiner, wenn ich über Jordan rede, denkt sich, ey, meint er jetzt Michael oder DeAndre? Weil das ist halt eine andere Ebene. Kein Mensch redet über DeAndre Jordan, Shots fired. ist eine gute Frage, aber ich glaube, da musst du echt auch in dein Privatleben gucken und sagen, ey, warum nenne ich den eigentlich beim Nachnamen? Das macht gar keinen Sinn, aber ist so.
Ja, das stimmt. Kleiner Side-Fact für euch. In der 6. Klasse, als ich in der Realschule war, bevor ich dann noch mein Abi nachgeholt habe, wir hatten in der Klasse 5 Maxis. 5 Maxis.
Ja, natürlich in München. In München ist jeder Maximilian.
Das war einfach, jedes Mal, wenn es hieß, ja, Max. Ach so, sie meinen mich.
Ja, okay. Ja, das ist crazy. Ja, bei uns war ganz viel Alex, Fabian und Philipp. Das hatten wir extrem viel in den Klassen.
Ja.
Ja, ich war auf einer Schule mit 1200 Schülern, war der einzige Björn.
Ja, Aber Björn ist auch eher ein seltener Name, würde ich jetzt sagen. So.
Seltener auf jeden Fall, ja. Ist schon ein nordischer Name und keine Ahnung. Ja. Passt aber mittlerweile, glaube ich, ganz gut. Okay, letzte Frage, Supporterfrage, kommt von Smash Brothers. Cool, dass die hier auch zuschauen. glaubt ihr, die Spurs werden noch ein Jahr tanken und im kommenden starken Draft früh zu picken? Fand ich eigentlich ganz cool, weil wir die ganze Zeit überlegen, gehen sie nicht schon fürs Play-In? Ich weiß ja nicht, ob Chris Paul tanken in seiner DNA hat und Popovic da auch so viel Bock drauf hat. Aber auf der anderen Seite, du könntest echt sagen, ey, scheiß drauf, lass noch ein Jahr schlecht sein und dann picken wir in diesem richtig geilen Draft nochmal hoch und dann greifen wir es richtig an.
Ja, das wird allerdings nicht funktionieren, weil andere Teams einfach viel, viel schlechter sind. Also du kannst vielleicht am Ende kannst du schauen, wenn dich irgendwie 2, 3, 4 Niederlagen vielleicht nochmal irgendwie um 1, 2 Plätze nach unten katapultieren, dann könnte man sagen, okay, wir tanken, aber du bist einfach mit diesem Team, so wie es jetzt gerade eben dasteht, mit Chris Paul, Wemby, Stephon Castle, Calvin Johnson, Devin Vassell, du willst ja auch irgendwo, dass sich die Jungs weiterentwickeln und glaube auch nicht, dass Popovic so der ist, yo, jetzt das mal hier absichtlich nochmal eine komplette Saison tanken. Und du weißt ja auch nie, ob das belohnt wird, ob du dann Cooper Flagg oder wen auch immer bekommst, Dylan Harper, Edgecomp, Traoré, genau richtig. Deswegen glaube ich nicht, ehrlich gesagt, dass die, und wie du gesagt hast, ich glaube, Bambi hat da gar keinen Bock drauf, Chris Paul hat gar keinen Bock drauf. Also, ich würde eher sagen, dass dieser, wenn es gut läuft, ey, lass ins Play-In gehen, lass die Erfahrung mitnehmen. Ja. Genau.
Ja, klar. Also, wenn du nicht tankst, dann musst du ins Play-In eigentlich. Das sollte dann dein Ziel sein. Ich denke auch, du machst einen guten Case, weil ich dachte gerade, in der Western Conference, es gibt eigentlich nur zwei Teams, die Jazz und die Blazers, die wirklich wahrscheinlich nicht kompetitiv spielen werden. Und dann ist mir eingefallen, aber der Draft besteht ja aus allen Teams. Und genau. Also, du out-tankst halt nicht Washington. Deswegen, ich glaube, Washington, Brooklyn, die Blazers, die Jazz, die werden alle so schlechte Bilanzen haben. Da können die Spurs, da müssten die Wemby das ganze Jahr überbenchen und alles auf Zach Collins setzen, damit das funktioniert. Nee, ich glaube nicht. Das ist zwar eine gute Überlegung. Ich muss mal schnell checken, was die Spurs an Picks haben, weil ich glaube, die haben einen Hawks-Pick. Da muss ich sowieso noch was klarstellen. Ich glaube, ich hatte in unserem Eastern Conference Power Ranking, einen Denkfehler, weil ich gesagt habe, die Hawks sind eigentlich prädestiniert dafür, dass die tanken und einen Blow-Up machen, weil die ihren eigenen Pick haben. Die haben aber gar nicht ihren eigenen Pick. Der Pick geht nach San Antonio. So.
Ah, okay.
Und die Spurs haben ihren eigenen Pick. Komplett unprotected und dann haben sie den Pick von den Hawks komplett unprotected und dann haben sie noch zwei von den Hornets und von den Bulls, die sind aber Top 10 und Top 14 protected. Also die können im Draft sehr krass zuschlagen und vor allem dieser Hawks-Pick, ich weiß ja nicht, ich bin jetzt am Ende dabei rausgekommen, die Hawks gehen doch wieder wie die Bulls und Kings einfach fürs Mittelmaß, sind irgendwo an der 8, 9, 10, gehen ins Play-In, verlieren wahrscheinlich und fahren dann heim. Das heißt, der Pick wird nicht so hoch sein von den Hawks, aber trotzdem, die Spurs haben ihn. Und das ist ganz, ganz entscheidend zu wissen. Die Spurs sind eingedeckt in Picks für die nächsten paar Jahre.
Also mich würde es jetzt wirklich im nächsten Draft wundern, wenn diese Teams wie die Spurs oder OKC, du hast ja auch letztens im Pod gesagt, OKC hat irgendwie 6 First-Round-Picks jetzt in dem kommenden NBA-Draft.
Aber
du musst ja jetzt mal diese Picks irgendwie zusammennehmen und sagen, okay, wir traden uns hoch, weil der kommende NBA-Draft hat jetzt endlich mal Franchise-Player, potenzielle All-Star-Spieler mit dabei. Und was will OKC jetzt mit 6 neuen Spielern? Also ganz ehrlich, keine Ahnung, die machen irgendwann noch ein zweites Team auf, so eine zweite Herrenmannschaft.
Deren ganzes G-League-Team sind einfach nur so Lottery-Picks.
Ja, genau,
richtiger Flex.
Also, okay, dann sind wir mit allen Fragen durch, oder?
Yes, genau, das war's. Leute, wenn ihr den Podcast gerne mal schon einen Tag vorher hören möchtet, am Dienstag und werbefrei, dann könnt ihr gerne bei Patreon supporten. Dann kann auch eure Supporter-Frage hier aufgenommen werden in die Starting Five. Und ihr bekommt immer am Samstag eine zusätzliche Fragerunde von uns. Lohnt sich eigentlich immer, vor allem zu diesen heißen Zeiten, wie jetzt Saisonstart, wie jetzt bald In-Season-Tournament, Christmas-Games, all diese Sachen findet ihr teilweise da, teilweise hier, je nachdem, wie es halt von der Woche her fällt. Und wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Über 1000 Leute sind schon am Start. Vielen, vielen Dank für die ganzen Supporter und kommt gerne dazu, wenn ihr noch mehr NBA-Basketball hören wollt von uns.
Genau. Und die Awardshow findet ihr natürlich jetzt dann auch dort. Deswegen sind wir heute
ciao. Das wäre so asozial.
Ciao.
Alle sind in der Paywall.
Ich glaube, wir haben da bisher immer einen fairen Mittelweg gefunden, dass wir da unsere Main Podhörer abholen, aber auch unsere Supporter da immer exklusiven Content bekommen, der sich dann auch lohnt. Dann gehen wir rein in unsere Awards und ich würde sagen, wir machen es wieder so von der Reihenfolge her vom langweiligsten zum spannendsten, würde ich mal sagen, oder? Oder starten wir dieses Jahr direkt mit dem MVP? Come on!
Nee, der MVP, da cutten wir dann später die Folge. Das ist dann nur für Patreon.
Coach of the Year als Start oder was willst du machen?
Ja, genau. Coach of the Year. Finde ich spannend. Bin ich wirklich interessiert dran, wen du gepickt hast. Ich lass dich mal vorlegen. Wen hast du bei Coach of the Year?
Also ich habe mir 3 Kandidaten aufgeschrieben. Mein dritter Kandidat ist tatsächlich Eric Spoelstra. Da bin ich nur drauf gekommen, weil ich mir dachte, wir beide haben den Miami Heat jetzt nicht so einen Mega-Shot gegeben in der kommenden NBA-Saison. Wenn die allerdings alle überraschen sollten, Bam Adebayo ist wieder ein All-NBA-Defender oder vielleicht sogar ein Deep-Boy-Kandidat. Jimmy Butler nimmt das Ganze ernst und die Miami Heat spielen wieder mit ihrer Heat-Culture und das Ganze ist gut gecoacht von Eric Spoelstra und sie sind plötzlich unter den Top 4. Why not, möglicherweise? Dann habe ich an der 2 habe ich Tom Thibodeau, weil ich denke, die neuen New York Knicks erstmal hinzucoachen und vielleicht zu einem Top-2-Team in der Eastern Conference zu coachen. Ich glaube, das könnten ihm viele hoch anrechnen, was so ein bisschen gegen ihn spricht. Er ist halt jemand, der von der Minutenverteilung her halt wirklich komplett wild ist. Also da muss man manchmal schon hinterfragen, auch so als Coach, was man sich da so denkt, wenn dann wieder ein Josh Hart und Mikal Bridges. Das hat ja Gott sei Dank mit Mikal Bridges ja den Iron Man, der ja nie verletzt ist. Aber sagt ja
Tim. Aber mit OG hat er das Gegenteil. Also kann er bitte die Minuten von OG runterschrauben.
Ja. Und dann denke ich, dass auch weil wir beide ja auch gesagt haben, sie werden den besten Rekord haben in der Western Conference und Mark Dagnott ist auch noch ein unglaublich junger Head Coach, dann wäre das jetzt mein Top-Favorit, weil ich glaube, das ist ein junges Team, was immer noch Betreuung bedarf, nennen wir es einfach mal so. Da läuft noch nicht alles perfekt. Da sind ganz viele Spieler mit dabei, die sich noch entwickeln müssen. Egal, ob das ein Jalen Williams ist oder jetzt auch ein Chet Holmgren. Du musst jetzt dann erstmal einen Isaiah Hartenstein richtig integriert bekommen im Frontcourt, dass das auch gut läuft. Du musst schauen, wie kriegst du einen Alex Caruso integriert. Also ich glaube, da sind genügend Aufgaben für Mark Dagnott. Und wenn er das hinbekommt und die Oklahoma City Thunder an die 1 führt, dann denke ich, dann hat der verdammt gute Chancen, weil dann wird bei den Leuten, glaube ich, auch so ein bisschen, das ist ein junges Team, es ist ein junger Head Coach, die sind an der 1 in der Western Conference. Ich glaube, er wird dann einfach so Coaches wie Joe Mazzulla und so auch einfach überstrahlen. Deswegen ist er mein Top-Favorit auf den Coach of the Year.
Super spannend. Gute Argumentation auch bei Dagnall. Ich hatte ihn auch. Ich habe ihn bei mir an der 4, ehrlich gesagt. Ich habe sogar 6 Kandidaten am Ende jetzt gehabt. Ich hatte auch Thibodeau, auch Dagnall. Ich habe Mazzulla als 6. genannt. Bei Dagnall, das Einzige, was ich entgegnen würde, ist, ich gebe dir mit allem recht, aber der hat's letztes Jahr gewonnen. Und ich sehe nicht so wirklich Back-to-Back Coach of the Year Vergabe. Das ist sehr ungewöhnlich, dass du Back-to-Back Coach of the Year wirst, weil es wird sehr viel auch nach Narrativ dieser Award vergeben. So, welches Team hat sich am meisten verbessert? Welches Team hat man nicht mitgerechnet? Deswegen mochte ich welchen Pick hattest du noch?
Eric Spoelstra?
Genau, Eric Spoelstra, genau, das war dein Geheimtipp. Ja. Das fand ich eigentlich ganz cool, weil ich glaube, man muss so ein bisschen in Narrative denken. Ich habe an der 2, ich habe Dagnall an der 4, Budenholzer habe ich an der 3, weil ich denke, dass die Suns gut aussehen können. Taylor Jenkins von den Memphis Grizzlies habe ich an der 2. Kann ich mir vorstellen, dass einfach dieses Narrativ von, okay, letztes Jahr nur verletzt, gar nichts gerissen und jetzt plötzlich vielleicht ein Top 4, Top 5 Team in der neuen Saison. Ich kann mir einfach vorstellen, dass das belohnt wird bei ihm. Und ich glaube, diese ganzen Voter sind auch so ein bisschen empathisch ihm gegenüber, dass sie sagen, ey, wer mit Ja Morant klarkommt und Marcus Smart, der hat den Titel auf jeden Fall verdient. Aber jetzt kommt mein Hot Take. Und du weißt, ich bin bekannt für Hot Takes hier aktuell in diesem Podcast. Und ihr wisst auch, ich liebe Detroit über alles. Ja. Gib mir JB Bickerstaff.
Aha.
Gib mir JB Bickerstaff, weil er dieses Pistons-Team vom absoluten Trash-Record von 14 Siegen hochcoachen wird zu einem Record vielleicht von 35 Siegen. ja, und das ist eben das Ding. Es ist nicht besonders viel und Coach of the Year mit 35 Siegen werden ist sehr ungewöhnlich. Aber als neuer Head Coach da dieses Team zu übernehmen und quasi aus der Bedeutungslosigkeit und historisch schlechten Leistungen hochzucoachen zu einem Play-in-Team, fände ich persönlich, glaube ich, die beeindruckendste Leistung. Ich habe auch nachgeguckt, die schlechteste Bilanz, die jemals ein Coach hatte, war 33-48. Das war von Johnny Kerr 1967. Also es ist möglich, mit einem schlechten Record und einem Negativ-Record Coach of the Year zu werden, aber es ist natürlich nicht die Regel. Ich weiß, es ist ein Longshot, ich weiß, es ist ein Hot-Take, aber ich glaube, dass Bickerstaff guter Coach sein kann für die Pistons und ich wünsche mir so ein bisschen, dass er considered wird. Falls nicht, dann ist mein Geld ehrlich gesagt auf Taylor Jenkins von den Grizzlies.
Glaubst du, dass Jason Kidd eine Chance hat mit den Mavs, wenn er an die 2 geht und einen guten Rekord hat, vielleicht den zweitbesten in der Western Conference? Ist mir gerade eben noch so gekommen.
Guter Call auf jeden Fall. Du, es ist ja wirklich ein bisschen ein langweiliger Award, weil es gibt diese, diese Überlegung, die höre ich manchmal von anderen Podcastern aus den USA. Und das ist so intelligent eigentlich, diese Frage zu stellen, die sagen, zeig mir den Coach, den du magst bei einem schlechten Team. Mhm. Weißt du, den hat keiner Popovich. So... Okay, ja gut. Nimm Popovich raus, nimm Spoelstra raus, sollten die Heat mal in einem Jahr schlecht sein. Du könntest vielleicht hier Snyder nehmen, Quinn Snyder von den Hawks. Ich glaube, den respektiert trotzdem jeder. Aber es gibt echt wenig Coaches, wo du sagst, so, ey, weißt du, wenn ich richtig feiere, den Coach der Wizards. Mhm. Weil die Wizards sind einfach scheiße und deswegen wird keiner sagen, ja, Coach of the Year Kandidat. Also es ist schon ein langweiliger Award, genauso wie beim MVP, wo du sehr nach der Bilanz gehen musst. Ich denke, Jason Kidd ist ein guter Pick. Hatte ich ehrlich gesagt gar nicht so auf dem Schirm. Ich bleib bei Taylor Jenkins oder Bigger Steph.
Dann sind wir mit diesem Award durch und machen weiter mit, worauf hast du Bock? Rookie of the
Year? Six-Man. Nee, komm, Six-Man. Ja.
Ey, ich weiß eh, wen du nimmst. Schieß los.
Nein, du weißt es nicht. Ich hab einen richtigen Underdog-Kandidat. Also ich weiß, der absolute Favorit ist Malik Monk. Mhm. Und der wird es wahrscheinlich auch wieder werden. Aber ich war ja richtig fleißig in Vorbereitung. Und ich habe ein Thema gefunden bei den Pacers, was nicht so rund läuft. Und zwar die Pacers wissen nicht, wen sie starten sollen. Mathurin oder Nembhard in der neuen Saison. Und sie haben Nembhard, haben sie schon einen neuen Vertrag gegeben. Und der war in den Playoffs saugut, als Mathurin verletzt war. Deswegen glaube ich, er könnte sich den Starter-Spot krallen. Und dann hast du Mathurin von der Bank. Und Mathurin ist auch so ein Spieler, der eigentlich überqualifiziert ist, um von der Bank zu kommen. Dann hast du bei den Pacers eine Offense, die einfach nur darauf aufgebaut ist, so viel ballern und scoren wie möglich, scheiß auf Defense. Und ich glaube, dass seine Stats sehr gut aussehen könnten, wenn er von der Bank kommt bei den Pacers. Und deswegen habe ich Benedict Mathurin als Underdog-Kandidat an der 2 hinter Malik Monk.
Das ist witzig. Ich hab
Sag Nampart. Mir nicht, du hast den.
Nein, ich habe Nembhard, logischerweise, weil ich denke, dass Mathurin weiterhin starten wird.
Ja, aber das ist die Frage. Wer startet?
Genau, absolut. Richtig. Und nach dem, was ich auch von Nembhard gesehen habe in den Playoffs und auch seine anderen Jungs hier gesehen haben, also ich glaube, da gewinnst du schon ein gewisses Vertrauen, wenn du mit dem so viele Minuten gemeinsam auf dem Feld stehst und siehst, hey, jedes Mal, wenn er den Ball in der Hand hat und dann On-Ball kreiert, denkt man sich, Junge, was geht mit dir ab? Dir gebe ich einfach öfters den Ball. Deswegen denke ich, dass er echt ganz gute Chancen hat, weil ich glaube, du musst halt schon einfach auf diesen Punkteschnitt kommen, den halt so ein Malik Monk auch jetzt letztes Jahr wieder vorgegeben hat. Und das ist schon echt tough. Also 14 bis 15 Punkte von der Bank, da brauchst du zum einen Vertrauen von deinen Teammates, du brauchst natürlich genügend Würfe, du brauchst aber auch genügend Minuten. Deswegen habe ich zum Beispiel, ich finde es voll spannend, dass ganz viele Listen haben Alex Caruso als Sixth Man mit dabei, was ich irgendwie schon auch sehe. Aber Alex Caruso hat in seiner ganzen Karriere noch nicht mal ansatzweise zwischen 14 und 15 Punkten geaveraged, also nicht mal in die Nähe. Deswegen hätte ich den jetzt nicht unter den Top 3 mit dabei. Deswegen Nembhard ist so mein Geheimfavorit. Und dann bin ich total langweilig. Es ist halt wieder Nas Reed und Malik Monk. Und genau, ich denke, bei Nas Reed ist es sogar, finde ich, fast eher spannend, drauf zu schauen und zu sagen, mal gucken, ob der die ganze Saison überhaupt Sixth Man bleibt, wenn das zwischen Julius Randle und Rudy Gobert nicht funktioniert, dass man dann sagt, ey, tut mir leid, aber Nas Reed muss einfach starten, weil wir einfach mehr Spacing brauchen und irgendwann kommt Julius Randle von der Bank. Wäre dann bestimmt auch mega geil für die Chemistry im Team. genau. Und dann ist einfach Malik Monk einfach die sichere Nummer. Der kennt die Kings. Der steht dort ganz, ganz oft in Closing-Minuten auf dem Feld. Ja. Der bekommt seine ganzen Würfe. Der ist Clutch. Also deswegen ist Malik Monk da wieder mein absoluter Favorit. Genau. Würde auch sagen, er hat gute Chancen, das Back-to-Back zu gewinnen.
Ja. Okay, ja, ey, super spannend. Nochmal, um das zu erklären jetzt bei den Pacers, nicht, dass ihr denkt so, hä, wie kann der eine den haben und der andere den? Die können ja nicht beide von der Bank kommen. Das ist halt genau die Frage. Also in der neuen Saison, wer wird starten? Benedict Mathurin oder Andrew Nembhard? Und jeweils der andere kommt dann halt von der Bank, weil es die gleiche Position ist. Bei Nembhard spricht dafür, dass er starten wird, dass er letztes Jahr schon eine Menge Spiele gestartet hat, nämlich 47 von 68. Mathurin hat nur 19 von 59 gestartet. Also der kam eh mehr von der Bank. Und nachdem Nembhard jetzt so gut gespielt hat in den Playoffs, plus den neuen Vertrag schon bekommen hat, also die Verlängerung, kann ich mir vorstellen, dass die Pacers einfach erstmal auf ihn setzen und sagen, der ist unser Starter, weil dem bezahlen wir ja auch fett. Und Mathurin soll sich erstmal wieder die Spielzeit erspielen. Mhm. Deswegen bin ich mit ihm gegangen. Aber es kann wirklich 50-50 sein. Es kann auch sein, dass die beiden sich so ein bisschen den Starter-Spot splitten und wir dann beide nicht überhaupt nominieren können, weil sie zu viele Spiele gestartet haben. Ja, ich würde auch sagen, Monk ist der sicherste Pick. Caruso habe ich auch viel gesehen, bin ich aber bei dir, wird die Punkte nicht haben. Jemand, den ich noch auf dem Schirm habe, wo man drüber nachdenken kann, ist aber auch in Minnesota, deswegen schwierig, aber Dante DiVincenzo.
Ja, oh ja, stimmt.
Ich finde, er ist noch ein guter Pick, ziemlich underrated natürlich, wahnsinns 3-and-D-Player. Und wenn er von der Bank kommt, ey, who knows? Aber das Problem ist, sein Scoring ist wahrscheinlich dadurch so ein bisschen limitiert, dass Naz Reid zum einen auch von der Bank kommt und Dillingham. Und Dillingham natürlich vor allem für eins da ist, für Scoring. Naz Reid holt sich auch seine Würfe. Ob dann Dante überhaupt so viele Würfe bekommt von der Bank, ist die Frage. Also, ja, schwieriges Thema.
Aber ich mag den Pick mega, ganz ehrlich. Dass Dante 14 bis 15 Punkte averaged von der Bank, das kann ich mir mehr als nur vorstellen.
Den auch ich auch gar mit Dillingham nicht. Und Naz Reid.
In der gleichen Lineup.
Ey, aber der wird auch seine Würfe haben wollen. Der ist ja nur dafür
Alter.
Da.
Dante, sagt mal, Alter, gib mir den Ball, ey. Wer bist du eigentlich? Ich stelle mir das gerade einfach.
Ey, sorry, das kam so gut, ey. Wer bist du eigentlich?
Dante denkt sich wirklich
Dante
so,
Dante denkt sich, ey, ich hab... Was hat der gemacht in Game 7 gegen die Pacers? Ich glaube 35 oder 40 Punkte als dann alle verletzt waren. Ja, der sagt, wer bist denn du, Alter? Ich guck doch kein College. Gott.
Ey, Dante ist einfach so eine Maschine. Nee, okay, dann sind wir uns da weitestgehend einig, dass da Malik Monk wieder der Top-Favorit ist. Und vielleicht von den Pacers. Oder Dante, also wirklich der Pick, den habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt. Mhm. Weil ich Dante auch einfach irgendwie immer noch bei den Knicks habe und immer noch als Starter. Und deswegen habe ich das jetzt vom Switch im Kopf her nicht hinbekommen. Ja. Aber okay, dann ist der Sixth Man of the Year. Ist abgehakt. Dann geht das weiter mit MIP, Rookie of the Year.
Ich hätte gesagt, lass mal jetzt Rookie of the Year machen, nachdem wir hier gerade Dillingham getrashed haben.
Ja.
Willst du vorlegen?
Mhm. Also ich habe so eine Platz 3, wo ich mehrere Spieler habe, bei denen ich mir aber denke, die werden alle irgendwo ihre Minuten bekommen. Die Frage ist nur, bekommen sie auch genügend Abschlüsse und bekommen sie auf ihre Counting-Stats? Also das ist eigentlich immer die erste Frage, die man sich beantworten muss, auch für alle da draußen. Du kannst natürlich immer deinen Liebling picken, aber wenn dein Liebling natürlich irgendwie bloß 15 Minuten im Schnitt spielt, dann wird er ganz bestimmt keine Rolle spielen im Rookie of the Year Rennen. Yeah. Deswegen habe ich da Reed Shepard, Mattas Buzelis, Risacher. Risacher wird wahrscheinlich die Minuten bekommen. Die Frage ist, bekommt er genügend Abschlüsse? Das sind einfach die drei, wo ich mir denke, da wird es einfach nicht reichen vom Scoring her. Bei Shepard könnte man vielleicht noch sagen, er könnte noch durch Assist-Werte auffallen. Das sehe ich bei den anderen beiden nicht. Aber das wäre so meine Platz 3. Dann Platz 2. Und da muss ich echt sagen, da hat mich Björn draufgebracht, weil ich habe ihn wirklich nicht auf dem Schirm gehabt. Das ist eben Rob Dillingham, weil ich glaube, Rob Dillingham ist zum einen mit der beeindruckendste Spieler in dieser Klasse. Er kann mit der beeindruckendste Spieler sein. Und das gehört sicherlich auch immer mit dazu, dass man ein bisschen auf Social Media stattfindet, dass man das ein oder andere Highlight hat. Und Rob Dillingham ist unglaublich shifty, kann sich seine Würfe selber kreieren. Und die Wolves haben extra für ihn getradet. Also ich denke, er wird seine Minuten bekommen, ansonsten würde das Ganze irgendwie nicht so wirklich Sinn ergeben. Ich glaube aber, sein Spiel könnte auch ganz schön turnover-lastig sein und die Quoten könnten vielleicht ein bisschen wild aussehen. Und deswegen bleibe ich bei meinem absoluten Number-One-Pick, Zach Edey, weil ich denke, er wird die Minuten bekommen, er wird die Counting-Stats haben, sein Fehlerspielraum wird sehr, sehr klein sein, die Rolle, die er spielt. Der muss nicht irgendwelche shifty Fadeaway-Jumper nehmen oder irgendwelche Post-Up-Situationen.
Stell dir vor, so wie Gobert in den Playoffs, plötzlich Turnaround-Fadeaway.
Genau, der sagt dann zu Charmant, hey, wer bist du eigentlich? Gib mir mal den Ball, ey. Genau, und dadurch werden die Zahlen natürlich auch einfach grundsolide aussehen. Also wenn der irgendwie seine 11, 12 Punkte im Schnitt macht und holt irgendwie seine 8, 9 Rebounds und trifft vielleicht seine 50-55% aus dem Feld und hat vielleicht noch ein paar Highlight-Blocks, dann glaube ich, hat Zach Edey einfach verdammt gute Chancen. Ich glaube, der spielt bei den Grizzlies einfach seine 25 bis 30 Minuten. Deswegen ist er mein Top-Favorit. Nicht, weil er jetzt am coolsten ist und am spektakulärsten, sondern einfach am sichersten von seiner ganzen Rolle bei den Memphis Grizzlies. Genau.
Ja. Okay, ja, es gibt eine Menge Kandidaten. Das ist so ein merkwürdiger Draft. Ich habe auch einige Spieler auf die Liste geschrieben und habe dann immer dahinter in Klammern falsch Spielzeit oder ich glaube zu wenig Spielzeit. Also ich habe zum Beispiel bei Risagé, habe ich ehrlich gesagt ein bisschen Bedenken, dass er die ganze Spielzeit bekommt im Vergleich zu anderen Rookies, weil der hat Jalen Johnson und DeAndre Hunter vor sich. Mhm. Ich weiß nicht, ob der das dann bekommen wird. Mattis Buzelis, ich finde, dass die Bulls gestackter sind, als man denkt, zumindest in der Spitze. Ich weiß nicht, wie viel Spielzeit er bekommen wird. Alex Saar finde ich spannend, weil der hatte jetzt das ein oder andere gute Preseason-Game bei Washington. Das war auch der Number-Two-Pick. Es kann halt sein, dass er so eine Rolle bekommt, so quasi mach, was du willst. Du kannst so viel Würfe nehmen, wie du willst. Ist alles scheißegal, weil wir wollen sowieso nur Cooper Flagg. Das könnte sein. Meine Top-Two, einen will ich noch erwähnen, das ist Cody Williams. Der spielt bei Utah. Ich weiß nicht, der ist sehr raw noch, aber das ist der Bruder von Jalen Williams von den OKC Thunder. Und ich glaube, dass er wirklich gut werden könnte. Ich weiß nur nicht, ob er gleich im ersten Jahr irgendwie einschlägt. Aber meine Top 2 sind auch tatsächlich Dillingham an der 2 und Zach Edey an der 1. Edey, du hast eigentlich schon den Case gemacht. Er spielt halt in einem erfolgreichen Team. Das hilft dir auf jeden Fall beim Voting, wenn es auch nicht ausschlaggebend ist. Dann wird der perfekt eingesetzt von einem absoluten Veteranenteam, wo so viele fähige Spieler sind. Er hat einen Top-Coach in Taylor Jenkins. Er hat keine Konkurrenz auf seiner Position. Die sind komplett nackt auf der Fünfter in Memphis. Also die Starterrolle ist auf jeden Fall weit offen. Und deswegen, ja, ich glaube, wenn alles normal läuft und wenn er sich nicht verletzt, dann sollte es Zach Edey werden.
Ja. Ey, ich habe in der Preseason nur die ersten 2 Assists von Ja Morant auf Zach Edey gesehen, hab mir gedacht, das Ding ist eigentlich schon durch. Die hätte sogar ich gemacht, die beiden.
Also, du meinst die Alley-Oop-Spiele, hättest du auch gedankt?
Die hätte ich auch. Ich hätte zwar dich gebraucht, dass ich auf deine Schulter klettern kann, aber das ist ja kein Problem. Das ist anhand die Help-Offense, die wir beide neu erfinden. Nein, also Alex Saar finde ich echt auch noch einen interessanten Pick. Da ist halt die Frage, ob Spieler wie Brockner und Jordan Poole und Kyle Kuzma das einfach so hinnehmen, dass ein Rookie so viele Abschlüsse nimmt. Weiß ich nicht, wie die von ihrem Mindset her sind. Ich will da auch jetzt Brockton und Kyle Kuzma irgendwie nicht zu nahe treten. Ob ein Jordan Poole das so cool fände, wenn dann plötzlich ein Rookie reinkommt und sagt, ich nehme jetzt hier meine 15 Würfe pro Spiel.
Dann frage ich Jordan Poole, wie das alle so finden, dass er Arsch viel Kohle verdient und keine Leistungen bringt.
Ja. Shots fired.
Ja, heute bin ich aggressiv. Ist der dritte Pot in 3 Tagen, ey.
Ja, das ist, das stimmt. Als er sagt, aktuell ist gerade wirklich absoluter Rampage-Modus bei uns beiden, ne, mit den Pots. Ja, okay, dann sind wir mit dem Rookie of the Year durch. Und dann kommen wir zum MIP.
Ja, doch, können wir sagen.
Genau, das habe ich gerade vorgelegt. Möchtest du wieder anfangen?
Ich kann gerne machen. Ich habe 3 Picks. Nee, ich habe sogar mehr, aber ich habe erstmal 3 Jalens gepickt, fand ich witzig. Ich hatte Jalen Duren, ich hatte Jalen Williams und Jalen Johnson. Mhm. Und dann habe ich aber noch 2 andere, über die ich gleich rede. Also Jalen Duren ist wieder sehr Detroit-lastig jetzt natürlich. Ich habe mir halt gedacht, guck mal, kommt erst in sein drittes Jahr, klar. Aber das ist ein Big Man, der in der letzten Saison noch Bagley und Wiseman neben sich hatte. Die sind jetzt beide weg. Detroit wird deutlich erfolgreicher sein. Er kann seine Minuten nochmal steigern, weil ich glaube, er spielt nur knapp 30 Minuten, 29 Minuten sowas. Seine Stats sind jetzt schon sehr beeindruckend von der Effizienz her. Wenn er die nochmal nach oben schraubt, könnte ich mir vorstellen, dass er zumindest so ein bisschen mitbesprochen wird. Aber er wird es wahrscheinlich nicht gewinnen. Mhm. Jalen Williams von OKC, habe ich mir gedacht, ist einfach der logische Entwicklungsschritt bei so einem jungen, talentierten Scorer. Plus, er kann ein bisschen sich weniger auf die Defense konzentrieren, weil ja jetzt auch Caruso mit da ist. Das heißt, er muss nicht jedes Mal den besten Spieler beim anderen Team verteidigen, kann dadurch vielleicht ein bisschen mehr Energie saven für die Offense. Habe ich mir gedacht, Jalen Williams Kandidat. Und Jalen Johnson ist wahrscheinlich der beste Kandidat von den Atlanta Hawks, weil der junge Mann hat sich letztes Jahr schon zum einen brutal gesteigert und zum anderen ist DeJounte Murray und Sadiq Bey sind beide weggegangen von Atlanta. Und ich glaube, ich habe das schon im letzten Pod gesagt, das sind 40 Punkte, die von Atlanta pro Spiel weggegangen sind. Und die müssen ja aufgefangen werden. Und nachdem er startet und schon letztes Jahr bewiesen hat, dass er ein wirklich guter Scorer ist, habe ich ihn ziemlich weit oben, ehrlich gesagt, weil ich glaube, dass diese Würfe auf ihn abfallen werden. Und jetzt habe ich noch zwei Kandidaten. Den einen werden wir, glaube ich, beide sagen, ist nicht eligible, aber ich werfe ihn trotzdem mal rein. Wemby. Mhm. Von der Rookie-Saison auf die Sophomore-Season geben wir dann in MIP, ja oder nein?
Ja, eigentlich ehrlicherweise nicht, aber ich habe gesehen, dass dieses Jahr anscheinend die Regeln oder die vermeintlichen Regeln wieder nicht gelten. Wemby ist halt überall auf der 1 gelistet.
Okay.
Aber weißt du, was ich mir dann auch gedacht habe? Dann kann ich auch Chat mit reinwerfen. Und ich habe Chat dann auch mit reingeworfen, habe gesagt, hey, wenn Wemby...
Spannend.
Weil wenn Chat sich nämlich von 16,5 Punkten steigern würde auf 23 Punkte oder sowas im Schnitt, weil einer Jalen Williams oder Chat, einer von beiden muss scoring technisch jetzt dann einfach nochmal einen Schritt nach vorne machen, dann kann ich den genauso reinwerfen. Und Wemby muss sich schon, ja gut, wenn Wemby sich natürlich auf 28 Punkte im Schnitt steigert und dann auch noch Depoy wird, aber was wird Wemby nächstes Jahr alles? Depoy, MIP,
MVP. Haben MVP. Viele. Das ist so dieses Luca-Phänomen, so, nee, scheiß auf die Bilanz.
Ja, genau, das wird halt niemals passieren. Ich mag eigentlich Sophomores als MIPs nicht, aber es könnte schon sein, dass es passiert, ja.
Nee, ich bin auch nicht der größte Fan, aber ja, die Steigerung, so wie es im Moment aussieht, wird es wahrscheinlich kommen, dass er in der neuen Saison wahrscheinlich schon so in die Richtung 28 und, weiß ich nicht, 12 geht, 28 und 13 vielleicht und dann noch 4 Blocks dabei. Es ist halt schon eine kranke Steigerung dann auch bei ihm. Aber ich gebe jetzt noch meinen letzten Pick und den finde ich tatsächlich richtig gut. Einfach um mich mal selber zu loben. Christian Brown. Christian
Nein!
Brown.
Nein!
Ah, hast du auch? Okay, stark. Weil mehr Würfe verfügbar, mehr Minuten verfügbar, jetzt wo auch KCP weg ist. Wir reden die ganze Zeit drüber, ey, die Nuggets müssen unbedingt die jungen Spieler entwickeln. Die müssen jetzt dafür sorgen, dass die Playoffs spielen können. Ja, und jetzt ist auch noch eine Riesenlücke in deiner Startformation aufgetaucht. Durch den KCP-Abgang ist es ja logisch, dass Christian Brown jetzt starten muss. Und den einfach jetzt die ganzen Würfe und die Minuten zu geben, die davor ein Starter hatte. Ich glaube, dass Christian Brown einfach wahnsinnig viel Output haben wird. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass er die MIP-Rolle, also Most Improved, bekommt, weil er einfach bei einem guten Team auch spielt, was viele Leute verfolgen und da einfach geile Zahlen auflegt. Und das ist dann vielleicht ein größeres Thema als Jalen Johnson beispielsweise, den wahrscheinlich nur die Hälfte kennt. Oder Jalen Williams auch, der auch noch nicht so famous.
Ja. Muss einfach sagen, Christian Brown, ich habe gerade Nein geschrien, weil ich mir gedacht habe, nein, verdammt, den wollte ich als Mehrwert jetzt da noch mit reinbringen. Ich habe schon mal vor ein paar Wochen, da haben Björn und ich mal irgendeiner Frage, war mal, was sind denn eure way too early MIP-Kandidaten? Hab ich Christian Brown
schon
mit, mit reingeworfen.
Weiß ich nicht.
Und der hat einfach die perfekte Statline, die perfekte Minutenverteilung. Der hat die letzte Saison 7,3 Punkte. Der hat 20,2 Minuten gespielt und wenn der jetzt, also ich würde ihn starten lassen, ich halte nichts davon, Westbrook an der Seite starten zu lassen von Jamal Murray, sondern dass Russ einfach von der Bank kommt als Sixth Man. Wenn der jetzt seine 30 Minuten im Schnitt bekommt und kann vielleicht seine Punkteausbeute verdoppeln auf 14 Punkte, was für die Nuggets natürlich unglaublich wäre, dann... Die Quoten haben alle gepasst letztes Jahr, 38,4% von draußen. Ne? Dann ist er sicherlich so ein bisschen kleiner Geheimfavorit, den ich aber echt einfach gerne mag, genauso wie Jalen Johnson. Ne? Also ich finde das Argument einfach sehr, sehr gut, dass bei den Atlanta Hawks einfach jetzt massig an Punkten fehlen und die, und selbst wenn du nicht sagst Punkte, aber Würfe sind einfach jetzt viel, viel mehr da und die muss halt jemand nehmen. Und wenn ich dann jemandem Vertrauen schenke, dann ist es halt Jalen Johnson, genau, deswegen mag ich Christian Brown und Jalen Johnson als Picks am ehesten. Bei OKC habe ich ein bisschen die Zweifel, dass das Team einfach overall so gut ist, dass einer jetzt irgendwie diesen krassen Sprung hinlegt.
Ja.
Und bei Wemby mag ich einfach nicht, das kommt in Sophomore Year, das ist doch nicht geil, oder? Also, natürlich entwickelt sich ein Rookie normalerweise nochmal weiter im zweiten Jahr, vor allem wenn es so einer ist wie Wemby. Aber ich denke, den Votern und der NBA wird das egal sein. Die werden sagen, hey, Storyline um Wemby, Depoy MIP im gleichen Jahr, gefällt uns, schmeckt uns, machen wir. Mm.
Ja. Ja, okay. Gehen wir dann zum nächsten Award. was dann ja dementsprechend der Depoy wäre, also Defensive Player of the Year. Mhm. Man muss erstmal, finde ich, festhalten, dass wir echt in einer ganz geilen Ära aktuell leben, wo wir eine Menge Wahnsinnsverteidiger haben. Also ich glaube, wir gucken irgendwann auf diese Ära zurück und sagen, was Wemby, Gobert, Adebayo, Evan Mobley, Jaren Jackson Jr., die haben alle gleichzeitig gespielt. Giannis kann man da noch mit reinwerfen. Ich glaube, wir sind echt in einer starken Ära. Es ist ein bisschen schade, dass es halt meistens die Bigs gewinnen, weil ich würde auch gerne mal Liebe geben an so jemand wie Herb Jones beispielsweise, oder bei Boston kannst du es vier Leuten gefühlt geben, vor allem Drew Holiday und Derek White, die Monster sind. Alex Caruso ist hier schon ein paar Mal erwähnt worden. Ich finde es so ein bisschen schade, dass diese ganzen Guards und Forwards nicht wirklich considered werden, weil halt viele auch einfach auf die Blocks gucken, was aber auch fair ist, weil der Block ist halt einfach das ultimative defensive Tool am Ende. Und es ist ja hier schon ein paar Mal im Pod gefallen und ich glaube, alles deutet darauf hin, es wird Richtung Wemby gehen, oder?
Ja, das ist... Trotz allem möchte ich zwei, drei andere Kandidaten ganz kurz besprechen, bevor wir uns dann darauf einigen, dass es Wemby wird, außer Wemby verletzt sich und schafft nicht die Anzahl der Spiele, die er bräuchte.
65 übrigens weiterhin.
Genau. Also, Jonathan Isaac, ich fand super den... Pick. Das ist so ein Wahnsinnsverteidiger. Das ist so ein Wahnsinnsverteidiger, der es wirklich verdient hätte, wenn der eine komplette Saison gesund ist, dass der unter die Top 3 kommt, dann wird immer sehr, sehr wenig, finde ich, über Bam Adebayo geredet. Bam ist halt leider nicht diese Highlight-Maschine, der diese Blocks auflegt, aber er ist halt der beste Switching-Big neben AD, würde ich behaupten, in der Liga, was der gegen kleinere Spieler und wie der das verteidigt und seine Footwork und wie der sich lateral bewegt und Backpedaling. Also ich schaue Bam wirklich super gerne beim Verteidigen zu. Und dann natürlich auch wieder Rudy Gobert, der wahrscheinlich von der Cleverness her immer noch der beste Rim Protector der Liga ist, aber von den Tools her wird Wemby halt das Perimeter verteidigen, dann wird weggerotiert von ihm, dann ist Wemby schon als Help-Defender wieder, deckt die komplette Freiwurflinie ab und alles, was einfach nur in diesem Raum irgendwie bespielbar ist. Und dann ist er halt auch einfach noch unterm Korb eigentlich fast unüberwindbar. Und ich glaube, bei ihm werden einfach Blocks und Steals zusammen, also Stocks, werden wahrscheinlich so in Richtung 6-7 gehen. Und dagegen kommst du dann halt wahrscheinlich einfach überhaupt nicht an. Das ist wahrscheinlich der Award, da kannst du echt schon einen Haken dahinter machen. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass in der nächsten Saison jemand anders als Victor Wembanyama irgendwie den Depoy gewinnt. Genau, das wären die Guards. Wen kann man da noch mit reinwerfen? Natürlich Derek White und Drew Holiday, die beide für sich gesehen sind, einfach so unglaublich sind und auch Boston natürlich so stark macht am Perimeter. Marcus Smart muss erstmal wieder spielen. Ja. Oder fit sein.
Ja. Ich war gerade kurz bei meinem jungen Davion Mitchell. Das Problem ist nur, dass der halt...
Alec Burks.
Ja.
My man, wie heißt auch, my man. Alec? Das werde ich nie vergessen, ohne Scheiß. Klassiker.
Nee, aber der junge Davion Mitchell, der wirklich, also laterale Movements, glaube ich, erfunden hat, so schnell wie der darin ist. Das ist so krank, wie der vor seinen Spielern bleiben kann. Das Problem ist nur einfach, dass der Junge undersized ist. Und jedes Mal, wenn ein Spieler ihn halbwegs in die Zone gedrückt hat, dann ist es meistens vorbei, weil sie einfach über ihn werfen können mit einem Bump. Und das ist echt schade, weil wenn der ein bisschen größer wäre, wenn der 1,93 wäre, ey, da wäre Game Over für viele Guards da draußen. Und wenn ich auch noch mit reinwerfen würde, einfach weil er jedes Jahr ein Monster ist, ist Jaden McDaniels.
Ja.
Ja, muss man auch ganz klar sagen. Aber am Ende, ey, ich glaube, du hast es eigentlich richtig gesagt und ich sag's jetzt auch nochmal. Ich denke fast, dass die Frauen dieser Welt uns vielleicht doch angelogen haben. Es kommt doch auf die Größe an, Leute. Und Wemby hat einfach die Größe, die kein anderer hat. Und das, was du beschrieben hast, war genau richtig so. Der kann halt in der Ecke wirklich den Dreier contesten und dann wird der Ball gepasst und du denkst so, okay, die Defense wurde ausgehebelt, aber weil Wemby eben nur einen Schritt braucht, um sich dann wieder zu strecken und den Rim noch zu protecten, das kann halt kein anderer Spieler liefern, egal was du machst. Da kannst du noch so gute defensive Instinkte haben. Du hast einfach die Länge nicht wie Wemby. Und deswegen, ich glaube wirklich, es ist sein Award to lose. Wenn er die 65 Spiele nicht hat, dann haben wir viele Kandidaten dahinter, über die wir gerade geredet haben. Und ich glaube auch tatsächlich, dass Gobert wieder ein sehr, sehr guter Faktor sein wird und sehr, sehr guter Verteidiger. Aber jetzt, das Ding müsste eigentlich Wemby gehören. Ja.
Ja. Da sind wir uns einig und ja, das wird auf jeden Fall nicht der letzte sein, der letzte Depoy, den er gewinnt. Das ist einfach von seinen ganzen Anlagen und Tools her schon unglaublich, auch wenn so jemand wie Jonathan Isaac auch mal schön wäre oder Jaden McDaniels, aber das ist dann einfach in einer Liga mit Wemby und Gobert halt wahrscheinlich nicht mehr realistisch, dass das passiert. Ja, ja gut, Freunde, MVP gibt es dann auf Patreon für euch? nein, natürlich nicht. Kriegt ihr natürlich hier im Mainpot. Wir kommen zu unseren Top-Favoriten auf den MVP-Award. Das wird sicherlich jetzt wieder die Kategorie, die am längsten dauert. Deswegen will ich mir da auch ein bisschen Zeit nehmen. Und ich fange erstmal an mit meinem Favoriten Nummer 3. Das ist bei mir Jalen Brunson. Ich glaube, dass Jalen Brunson einen sehr, sehr guten Case haben kann, unter anderem, weil er ja jetzt vielleicht mit Towns doch wieder einen Star an seiner Seite hat. Aber wenn man das jetzt vergleicht mit Teams wie die Sixers, Joel Embiid hat Maxey an seiner Seite, Paul George an seiner Seite, Tatum hat Jalen Brown an seiner Seite, Derrick White, Drew Holiday, dann glaube ich, dieser Faktor, hey, du hast zu viele Starspieler an deiner Seite, da würde ich bei Jalen Brunson sagen, das ist auf jeden Fall noch im Rahmen. Also für mich ist Mikal Bridges kein Star, OG Anunoby ist kein Star und Towns kann man vielleicht darüber reden. Ist Towns für dich ein Star?
Ja.
Ja, also schon, der ist für mich auch ein Star.
Towns ist Double-Double-Maschine und schießt 40% Dreier im besten Fall.
Ja, genau. Könnte vielleicht so ein bisschen diese Cinderella-Story sein nächstes Jahr, dass die Knicks, dass alles optimal läuft, dass alles ineinander klickt, jedes Zahnrad. Aber das müssen sie halt erstmal zeigen, dass dieses neue Team auch funktioniert. Björn und ich, wir hatten sie an der 2, Top 2 in dem Osten, würde locker reichen, um den MVP-Case aufzumachen. Jalen Brunson legt die Zahlen auf, legt die Quoten auf, ist beeindruckend in seiner ganzen Art und Weise, wie er spielt, auch wenn er mir in den Playoffs hier und da leider ein bisschen auf den Sack ging mit seinen Freiwürfen, aber das gehört dazu. Als Embiid-Fan brauche ich da gar nichts sagen. genau deswegen. Jalen Brunson wäre jetzt erstmal mein dritter Kandidat in diesem Race dieses Jahr. Wen hast du da?
Lustigerweise auch Jalen Brunson. Und das ist nicht abgesprochen.
Ja, ist, glaube ich,
irgendwie logisch. Genau. Es ist logisch von der Platzierung her. Du musst halt gucken unter den Top 3, Top 4 Teams in beiden Conferences und vor allem unter den Top 2 eigentlich in beiden Conferences. Und da ist Brunson natürlich der Faktor. Ich bin voll bei dir, dass diese ganzen Ergänzungsspieler in New York unglaublich talentiert sind und eigentlich fast schon überqualifiziert für ihre Rolle. Aber keiner würde jetzt sagen, und das haben wir auch in Brooklyn gesehen, dass Mikal Bridges ein Franchise-Player ist oder ein Superstar. Und der Einzige wirklich, der da an seiner Seite ist, ist Towns. Aber Towns haben wir jetzt schon an der Seite von Ant gesehen, dass er gar kein Problem hat, die Nummer 2 zu sein. Und auch in New York wird er die Nummer 2 sein. Deswegen, ja, es ist schon Brunson. Defensiv ist er natürlich schwach. Aber wie wir jetzt gelernt haben, die letzten Jahre fällt halt die Defense nicht sonderlich ins Gewicht beim MVP. Was irgendwo schade ist, weil ich finde nach wie vor, es sollte mit eingerechnet werden, wenn einer ein wirklich starker Verteidiger ist und alle anderen sind nur, in Anführungszeichen, gute Offensivspieler und einer ist Two-Way-Player, finde ich, sollte das mehr zählen. Tut es aber leider nicht. Deswegen, ich nehme Brunson und ich mag deine Celtics-Begründung. Oder hast du über die Celtics kurz geredet,
ja, genau,
oder habe ich mir
Celtics,
das eingebildet?
Celtics und das habe ich kurz als Vergleich mit reingeworfen.
Genau, das würde ich auch so unterschreiben. Ich habe einen Dark Horse, da glaube ich aber selber nicht 100% dran, das wäre halt Giannis bei den Bucks, weil ich nach wie vor so ein bisschen hoffe, dass es einfach die große Bounceback-Saison von den Bucks wird, die vielleicht doch sogar Top 2 finishen. Und dann wäre Giannis mit den Zahlen, die er jedes Jahr auflegt, natürlich Frontrunner für MVP. Aber nachdem ich davon nicht 100% ausgehen kann, wegen des Alters des Teams und weil er halt auch Dame an seiner Seite hat und wir den Fit noch nie 100% gesehen haben, gib mir Brunson an der 3, damit kann ich gut leben.
Yes. Und dann kommen wir schon zu den Top 2, und das ist jetzt irgendwie so ein bisschen doof, weil wenn man die 2 jetzt sagt, dann weiß man ja schon die 1. Mach mal du deine 2, weil ich denke, deine 2 ist nicht...
jetzt lässt du mich die Scheiße ausbaden.
Nein, cool. Weil ich denke, deine 2 ist nicht meine 2, deswegen.
Oh doch, das denke ich schon. Meine 2 ist SGA.
Ja, und meine 2 ist Doncic.
Ja, da liegst du einfach falsch.
Mm-mm.
Doch.
Nee, ist nicht so.
Da würde ich jetzt, also wenn das eine Shots-Fired-Folge wäre, da würde ich jetzt bis aufs Messer streiten mit dir, da würde ich sogar einen Walkout machen.
Es wird sogar relativ eindeutig, sage ich dir.
Alter, nie im Leben. Nie
SGA
im
holt
Leben
schon mal alleine 7-8 Siege mehr, als die Mavs überhaupt holen und ist ganz klar in der 1 in der Western Conference.
7-8 Siege mehr als die Mavs. Woher kommt denn die Zahl?
Wieso? Die Oklahoma City Thunder holen 58, 59 Siege und die Mavs holen ungefähr 52, 53. Da bin ich mir zu 100% sicher.
Ja, aber das ist ja reine Spekulation, wie viel die Siege jetzt am Ende sind. Am Ende geht es ja darum, dass die an der 1 und an der 2 stehen. Und außerdem hat letztes Jahr haben die Celtics ungefähr 20 Siege mehr geholt als jedes Team der NBA und trotzdem wurde da keiner MVP. Also es kommt auch nicht nur auf die Siege an. Es kommt nicht nur auf die Siege an.
Das haben wir ja gerade eben gesagt, warum Tatum kein MVP werden kann, weil er zu viele Starspieler an seiner Seite hat. Das hat ja SGA
nicht. Ach so, aber in OKC, wo sie 500 junge Supertalente haben, da zählt es oder
was? Nein.
Doch.
Da ist kein weiterer Star an der Seite von SGA.
SGA
hat
jetzt
nicht selber an. Kein Kyrie Irving, nein. Ja, wir können gerne Shots Fired machen, das ist doch geil jetzt, let's go.
SGA hat mit Abstand das talentierteste Team, abgesehen von den Celtics.
Das interessiert doch keine Sau im MVP-Rennen. Talent bedeutet gar nichts, hast du Stars an deiner Seite oder nicht. Und Luca hat Kyrie Irving, Klay Thompson an seiner Seite.
Klay Thompson! Jetzt ist echt Shots Fired, Alter. Klay Thompson ist kein Star mehr in der NBA.
Okay, ist Klay Thompson besser als Jalen Green und Chet Holmgren Stand heute?
Jalen Williams meinst du?
Ja, sorry, Jalen Williams.
Zu viele Jalens.
Ja. Jalen Brown, Jalen Williams.
Klay Thompson ist nicht besser als Jalen Williams. Nein, er ist ein besserer Shooter, aber wenn du mich fragst, wen habe ich lieber in meinem Team, habe ich Jalen Williams lieber im Team.
Okay, ist Klay ein Star oder ist Jalen Williams ein Star?
Klay ist ein alter Star. Klay ist noch bekannt ist für seinen Namen, aber spielt nicht mehr. Ja, nein, ist gar nicht egal. Okay, also ich mache jetzt
den...
Luca
hat ja mehr Stars in seiner Seite als jeder andere. Das ist ja Witz.
Ja, ich mache jetzt den Case für Luca. Wenn Luca nächstes Jahr wieder 32, 34 Punkte Triple-Double fast im Schnitt auflegt, ja, dazu die krassen Quoten hat, die mit Abstand spektakulärsten Plays hat und endlich nach 4-5 Saisons, wo die ganze Fanbase darauf wartet, dass er endlich den MVP bekommen kann, wenn der jetzt am Ende der nächsten Saison endlich auch mal die Bilanz hat und ein Top-2-Team hat in der Western Conference, dann ist der Typ zu 100% gelockt MVP. Da kriegt kein SGA den MVP, weil SGA hat ein talentierteres Team, SGA hat so viele junge Spieler um sich herum, die ja auch irgendwie quasi, die alle den nächsten Schritt machen müssen. Bei den Mavs muss überhaupt keiner den nächsten Schritt machen, außer vielleicht Lively. Und sein nächster Schritt besteht wiederum darin, Doncic noch besser aussehen zu lassen, den Lob anspielen. Also ich glaube einfach nicht, dass SGA das matchen kann, was Luca geben wird.
Wisst ihr, was ich gerade eben am meisten liebe? Ich habe das aufgeschrieben und das ist tatsächlich auch meine Meinung, auch wenn beide total auf Augenhöhe sind. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich das droppe, kriege ich dann diese Reaktion von Björn. Und es ist genau die Reaktion gewesen, die ich haben wollte.
Weil ja, es ist ja so.
Ich wollte einfach eine Diskussion haben. Also erstmal nicht, dass ihr denkt, ich denke nicht, dass Luca den MVP gewinnen kann. Luca kann auf jeden Fall den MVP gewinnen. Erstmal, ich denke, dass Luka Doncic auch es erstmal mit den Mavs schaffen muss, an die 2 zu gehen. Wir beide haben das so ein bisschen als Lock. Wenn du mich jetzt aber fragen würdest, wo setze ich mein Geld drauf, dass OKC an die 1 geht oder dass die Mavs sicher an die 2 gehen, dann würde ich mein Geld eher auf OKC setzen. Ne?
Ja,
aber ich glaube, dass auch die Top 3 reichen würden für Luka. Was meinst du?
Ich glaube auch, also ich kann mir gar keine Saison vorstellen, dass er jetzt nicht den MVP gewinnt. Da müsste er wirklich jetzt schon Sechster werden oder so.
Ich sag dir einfach mal nur die Argumente, die ich halt mir aufgeschrieben habe. Also SGA hat halt auch immer diese MVP-Zahlen. Das ist natürlich jetzt nicht so krass wie bei Luca, weil Luca hat da nochmal ein bisschen mehr Rebounds, nochmal ein bisschen mehr Assists. Dann, auch wenn du jetzt gerade gesagt hast, die ganzen Youngsters und so weiter, aber SGA hat halt noch keine wirklichen Stars an seiner Seite. Das werden vielleicht noch Stars. Dass du sagst, Klay ist kein Star mehr, ist absolut in Ordnung. Kyrie Irving ist aber ein Star. Ob man das jetzt unbedingt als großes Argument mit reinwerfen muss, das kann jeder für sich selber entscheiden. Und dann bin ich echt doch noch bei diesem Rekord. Also es darf halt kein zu großer Abstand sein. Ansonsten könnte ich mir zumindest vorstellen, also SGA braucht schon einen viel, viel besseren Rekord als die Mavs, wenn er diesen MVP haben möchte. Wenn beide den gleichen Rekord haben, hat er keine Chance. Luca wird yeah. MVP aus die Maus. Da brauchen wir, glaube ich, auch gar nicht irgendwie großartig drüber diskutieren. Two-Way-Player habe ich mir aufgeschrieben. Juckt keinen. Mhm. Hat Björn auch absolut recht, wenn wir da jetzt eine Diskussion Leider. Hätten. Dann könnt ihr natürlich jetzt auf Krampf versuchen, das Ganze irgendwie zu verteidigen. Natürlich ist SGA der viel, viel bessere Verteidiger. Vor allem bei Shea mag ich einfach, der meckert nie, während Luca bei jeder Possession meckert, wo du so denkst, ey, geh einfach zurück, beweg deinen Arsch zurück in die Defense. Ich glaube, es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den beiden. Und am Ende kann Shea diesen Award nur gewinnen, wenn der Rekord einfach viel, viel besser ist als der der Mavs und der von Luca. Die Zahlen werden, glaube ich, von Doncic besser aussehen. Deswegen gehe ich nicht weg von meinem Pick, weil ich echt glaube, dass Shea eine große Chance hat. Allerdings hat Shea nicht den Namen wie Luka Doncic. Das gehört halt auch zu der ganzen Geschichte mit dazu. Du hast halt viel lieber den charismatischen Luka Doncic auf deinen ganzen Covern, den in Europa jeder kennt, der auch nur ansatzweise mal irgendwas mit Basketball zu tun hatte. Während Shea wir kennen und vielleicht ein paar Leute, die jetzt Weltmeisterschaft Olympia verfolgt haben. Genau. Deswegen, ich bleib dabei, dass Shea sehr, sehr gute Chancen hat. Und dass es vielleicht für Luca knapp werden könnte, wenn der Rekord nicht passt. Aber ansonsten,
Das würde ich alles so unterschreiben. Und das war jetzt mal fun, in diese Shots-Fired-Dynamik auch mal reinzugehen mit dir. Aber normalerweise
das kommen wir viel öfters. Das ist voll geil.
Ja. Okay, dann schauen wir mal.
Weil schau mal unsere ganzen Rankings an in den letzten Podcasts. Wir waren schon so einig, dass ich schon zwischenzeitlich gedacht habe, ey, das kann gar nicht sein, ey.
Ja, aber es ist auch wirklich, also Man guckt halt irgendwo schon den gleichen Sport. Man kann jetzt sagen, ja, ey, ich glaube voll an die Wizards. Nee, das geht halt nicht. Aber
Lakers
bei dem
die Eins, da haben wir aber einen unterschiedlichen Sport geguckt.
Okay, nehme ich. Luca und SGA, ich glaube, dass das super knapp wird. Ich glaube auch, dass wenn es SGA gewinnen will, dann braucht er Minimum plus 7 Siege.
Ja,
als die
sagen.
Mavs eher in Richtung plus 8 wäre super. Es wäre auch geil, wenn sie irgendeine bestimmte Schwelle überschreiten, die Mavs nicht haben. Zum Beispiel die Mavs haben 52 Siege oder 53 Siege und OKC hat aber 61.
Ja,
das steht
ja.
auch immer für sich, so dieses, du hast über 60, über 65 Spiele gewonnen. Das ist ein großer Faktor. Ich bin natürlich bei vielen Punkten bei dir. Ja, er hat keinen wirklichen Co-Star. Also er hat keinen Kyrie Irving, das ist klar. Aber Jalen Williams und Chet Holmgren sind schon wirklich verdammt gut. Und das Team ist insgesamt besser als die Mavs in der Tiefe, würde ich mal behaupten. Ich würde voll gerne SGA mit einem MVP sehen. Ich glaube nur einfach, es führt nichts an Luca. Nächste Saison vorbei, weil der ist immer noch nicht ganz in seiner Prime, aber ich glaube, so langsam kommt er rein. Die ganze Welt, wie du schon sagst, kennt ihn. Wir hören seit 4-5 Jahren dieses Argument, Luca hat eine MVP-Season, ja, aber sie hatten nie die Bilanz. Jetzt werden sie die Bilanz höchstwahrscheinlich haben. Und wenn das jetzt endlich eintritt, dann wird der jeden MVP-Vote kriegen. Also ich glaube wirklich, den Award für SGA zu gewinnen, wird verdammt, verdammt schwer. Selbst wenn er ein bisschen besser abschließt und selbst wenn er MVP-Zahlen hat, der Luca Shadow wird alles übernehmen.
Überschatten, ja.
Ja.
Was ist mit Jokic? Weil ich sehe schon die Jokic-Fans im Hintergrund, die sagen, hey, Jungs, habt ihr nicht irgendwie jemanden vergessen? So, warum glaubst du, dass dieses Jahr Jokic keine Rolle spielt und nicht mal bei uns in den Top 3 mit dabei ist? Also wir haben ja beide schon auch in unserem Ranking gesagt, dass der Rekord der Nuggets einfach nicht mehr so aussehen wird wie in den letzten Jahren. Ich denke mal, das ist schon mal Argument Nummer 1. Aber von den Zahlen her und MVP, du hast ja auch gesagt, der ist bei dir immer noch ganz klar der beste Spieler auf Platz 1 der Welt, auch für die kommende Saison, weil er eben diese Tools hat, dass man ihn einfach mit reinwerfen kann. Er macht jeden besser und darum soll es ja eigentlich auch gehen beim MVP. Warum hast du ihn jetzt nicht dabei?
Weil
ich ihn vergessen habe.
Hä, welcher Jokic? Nein. Nummer 1, ganz klar die Bilanz. Es ist ein Ausschlusskriterium, nicht von mir. Das ist mir scheißegal mit der Bilanz, aber ich weiß, dass so gevotet wird und wir geben ja hier unsere Picks ab, wer wir glauben, dass MVP wird, nicht wer wir finden, dass MVP werden sollte. Das ist Punkt 1. Und Punkt Nummer 2, der Mann hat schon 3 MVPs in den letzten 4 Jahren gewonnen. Sein Team wird kontinuierlich schlechter. Der Hype wird nicht der gleiche sein. Also du kannst ja nicht jemand den MVP geben, wenn er auf dem Zenit ist von seinem sportlichen Erfolg, individuell und teamtechnisch. Und dann 2 Jahre später guckst du seine Bilanz ist schlechter geworden. Andere Spieler haben eine bessere Teambilanz, haben beeindruckendere Zahlen. Und dann sagst du, ja, aber Jokic ist ja immer noch der beste Spieler, deswegen verdient er weiterhin den MVP. Auch Michael Jordan hat nicht jedes Jahr den MVP bekommen. LeBron hat nicht jedes Jahr den MVP bekommen. Jokic ist natürlich ein MVP-Level-Spieler, aber wir haben viele MVP-Level-Spieler. Wir haben ja auch nicht über Embiid geredet. Der kann ja genauso theoretisch MVP werden. Tatum wird seit Jahren übergangen beim MVP, weil es mit seinem Team einfach so ein
vollkommen
bisschen komisch.
Zurecht.
Okay, Max ist richtig im Modus jetzt. Angriffsmodus.
Ich wollte die Celtics-Fans ein bisschen langweilen.
Ja, also das ist für mich einfach der Case gegen Jokic. Aber also sorry, dann geh 3 Pots zurück und hör dir an, wie wir über die Top 10 Spieler der NBA reden. Und da haben wir ein ganzes Bit über Jokic, wie überragend er ist. Aber MVP, finde ich, passt einfach dieses Jahr nicht.
Ja. Ja, man muss einfach irgendwann sagen, wenn du den MVP schon so oft gewonnen hast und dann wirst du auch noch schlechter mit deinem Team wahrscheinlich von der Bilanz dastehen. Dann reicht es einfach nicht mehr. Also ja. Ansonsten hätte nämlich LeBron, keine Ahnung, 8 MVPs, weil wenn man ehrlich ist, war er wahrscheinlich über 10 Jahre lang der beste und wertvollste Spieler in der Liga. Hat er aber
wenn er nicht so viel gechillt hätte, auch in der Regular Season, weil das macht Jokic zum Beispiel nicht. Jokic spielt und liefert Leistung und LeBron hat sehr früh in seiner Karriere angefangen, ein bisschen runterzufahren, teilweise nicht die stärksten Schlussmonate in der Saison zu spielen und dadurch hat er, glaube ich, auch viele MVPs am Ende verloren, weil er einfach nie eine ganze Saison konstant, natürlich war er trotzdem unfassbar, aber ihr wisst, was ich meine, nicht konstant dieses MVP-Level gehalten hat.
Ja, aber
das
jetzt
war
auch
ein Vorwurf.
Jetzt heute wissen wir ja, warum er das gemacht hat, weil er hat Bronny James bekommen damals und hat sich gedacht, mit dem möchte ich gemeinsam in der Liga spielen, also muss ich jetzt mal ein bisschen chillen.
Der hat den gesehen als Baby, hat so drauf geguckt und hat gesagt, ey, weißt du, was das richtig Krankeste der Welt wäre, wenn ich bin mit dem da zusammen in der NBA spiele.
Ja,
und
ey, dann das ist wild.
Ich habe übrigens neulich so ein bisschen mich informiert, wie es aktuell bei Bryce aussieht, dem zweiten Sohn. Und der ist wohl ziemlich abgekackt in den Highschool-Rankings. Also ich glaube, dass wir ihn auch noch in der NBA sehen, ist nochmal deutlich unwahrscheinlicher. Vor allem, weil der Bronny-Hype dann ja eh schon gegessen ist, dieses Jahr spielt mit seinem Sohn. Aber man hat ja eine Zeit lang gesagt, guck mal, Bryce ist ein bisschen größer, geht mehr so in Richtung Defender und kann sich dadurch vielleicht in der NBA behaupten. Ich glaube, der ist im Moment ein 3-Star-Recruit. Und normalerweise gehen nur 5-Star-Recruits wirklich in die NBA, also meistens. Deswegen, ich glaube, das Thema können wir so ein bisschen zumindest gerade zu den Akten legen. Ich glaube, da passiert nicht viel mit Bryce.
Wie alt ist denn Bryce gerade? 16?
16 oder 17? Ich kann schnell nachschauen.
Ja. Ja, also die Tür ist dann sowieso schon eingetreten, wenn er mit Bronny James zusammenspielt. Deswegen.
Ja, und das Ding ist ja auch, das ist, ja genau, wie du sagst, die Tür ist einfach reingetreten. Ja, 17 Jahre alt, 2007er Jahrgang.
Ja, gut, Freunde, damit sind wir durch mit unserer Award Prediction. Wir hatten am Ende auf jeden Fall nochmal einen coolen Abschluss, nachdem alles immer so Friede, Freude, Eierkuchen ist. So, oh ja, das hast du auch, ja cool, ich auch, oh, das ist aber schön, oh ja, lass uns gemeinsam in die Decke kuscheln, alles ist schön.
Also ich kann sagen, wir waren noch nie unter der Decke zusammen, ja.
Na, das.
Wie oft haben wir uns überhaupt schon mal gesehen? Das denke ich mir voll oft, ey. Wir haben seit 8 Jahren Podcast. Wie oft haben wir uns schon gesehen, live? Ich würde sagen, vielleicht 3-mal?
Ja.
Kommt es hin?
Ja, nee, wir haben uns schon
4-mal.
Öfters. Wir haben uns
4-mal. Wir haben uns in Athen gesehen. Wir haben uns bei irgendeinem Bayern-Ding mal gesehen.
Bayern-Event haben wir uns gesehen. Wir waren gemeinsam in San Francisco. Dann warst du mal hier für dieses Baller-Event mit der Halle.
Ja.
In München, genau richtig.
Ja, ja.
Dann haben wir uns bei King of Cologne haben wir uns gesehen. Dann sind wir bei 5. Und das war's dann.
Wir haben uns 5-mal gesehen in 8 Jahren. Das ist schon absurd.
Das ist wirklich, ja. Die Distanz ist manchmal echt. Ja, blöd. 500 Kilometer, 600 Kilometer sind wir, glaube ich, auseinander.
Ja, aber das könnt ihr uns gerne mal beantworten. Ich finde bei manchen Podcasts merkt man das, wenn die nicht im gleichen Studio sind. Ich finde bei uns nicht.
Nee.
Ich finde, wir haben echt eine Dynamik, so als würden wir nebeneinander sitzen. Ich habe das nie, dass ich denke, das wäre jetzt ein besserer Podcast, wenn wir zusammensäßen, weil wir es wahrscheinlich auch nicht anders kennen, aber also ich finde, das nimmt nicht von der Qualität ab.
Nee,
eher,
überhaupt nicht.
Eher, Also ich kann mir nicht vorstellen, zum Beispiel mit dir in einem Studio einen Podcast aufzunehmen. Oder? Das wäre mega weird.
Beim MVP-Diskussion erstmal Schlägerei beginnen.
Ja, erstmal über den Tisch gesprungen. Ja. Ey, wir müssen noch unsere Listen machen für Instagram.
Ach so, ja. Noch ganz kurz zu dem Thema, was uns beiden aber extrem geholfen hat, weil wir haben die ersten 2 Jahre, glaube ich, vom Pod haben wir ohne Kamera aufgenommen. Das war schon ein großer Gamechanger. Das kann ich mir heute gar nicht mehr vorstellen, wenn ich dich nicht sehe. Das stresst mich richtig. Wenn du irgendwo unterwegs bist, die Internetverbindung ist kacke. Das ist so ein komisches Gefühl, so eine komische Dynamik. Also das ist auf jeden Fall ein Riesenunterschied.
Ja, Timing ist da das Stichwort, weil du musst ja wissen, wann hört der andere auf zu reden. Und das kannst du einfach jemand vom Gesicht her, du hörst es auch im Ton, aber du kannst es vom Gesicht her und von der ganzen Gestik ein bisschen besser ablesen. Hört der jetzt gerade auf? Kommt jetzt eine Pause? Hier kann ich vielleicht rein mit einem Zusatzthema. Das ist echt krank, dass wir haben das über Skype gemacht, ohne uns zu sehen. Also das ist gleich zwei Faktoren, die den Podcast eigentlich zum Scheitern verdammt haben, aber wir haben es irgendwie durchgezogen. Und drittens, wir hatten keinen regelmäßigen Upload. Wir haben einfach alle paar Wochen haben wir uns zusammengerufen, haben gesagt, lass mal wieder Podcast.
Unsere Anfänge waren einfach wirklich, muss man sagen, richtig, richtig wild, aber man lernt dazu. Wir haben alles ein bisschen umgestellt und
professioneller jetzt richtiges Aufnahmetool und so weiter, ja.
Ja. Okay, dann lass noch unsere Insta-Reels machen, unsere Prediction und dann sind wir durch für heute.
Yes. Okay, Max, dann gib mir mal deine Awards für 2025.
Als Coach of the Year habe ich Mark Dagnold, vielleicht als kleinen Geheimfavorit, Eric Spoelstra als Top-Favorit beim MIP, Christian Brown könnte ich mir vorstellen, Sixth Man of the Year, Malik Monk, ich glaube, das ist wieder eine relativ sichere Nummer, Top-Favorit auf den Rookie of the Year ist bei mir Zach Edey, weil ich denke, er spielt einfach die Minuten, die man braucht und hat auch die Counting-Stats, Top-Favorit auf den Deep Boy, Überraschung, Wemby und Top-Favorit auf den MVP, ich gehe mal gegen Luca und sag SGA, weil er MVP-Zahlen haben wird und auch den Rekord. Spannender Take, aber das sind meine Awards.
Alles klar. Nur für mich jetzt einmal, wie hast du gemacht? Du hast Coach of the Year gemacht und dann was?
Coach of the Year? Nee, MIP, Sixth Man, Rookie of the Year, Depoy, MVP. Das war meine Reihenfolge.
Okay, meine Reihenfolge ist total screwed up.
Mach doch einfach so, wie du es, ist doch vollkommen egal, wie du es vor dir hast. Oder?
Alles klar. Ja. Okay, dann kommen hier meine Awards für die Saison 2025. Ich habe als Coach of the Year Bickerstaff, Detroit, ihr habt es hier zuerst gehört. Sixth Man of the Year, höchstwahrscheinlich Malik Monk, vielleicht auch Mathurin. MIP habe ich Christian Brown, Jalen Johnson. Ich lege mich fest auf Jalen Johnson. Rookie of the Year nehme ich Zach Edey. Ich glaube, er wird die beste Saison haben. Depoy müssen wir mit Wemby gehen. Und MVP gehe ich dieses Jahr mit Luka Doncic. Es gibt meiner Meinung nach keinen anderen, der sich diesen Award holen wird. Luka vor MVP.
Außer SGA.
Okay, wir werden sehen.
Ja, es wird voll spannend. Also MVP-Rennen nächstes Jahr. Vor allen Dingen in der Hoffnung, dass wir wieder einen neuen MVP bekommen, den wir gar nicht hatten über die letzten 5-6 Jahre. Da mal kein Giannis, kein Jokic, kein Embiid. Einfach mal wieder so ein Newcomer. Eigentlich habe ich mir auch gerade gedacht, Ant.
Luca, der alte Newcomer.
Aber Ant hat leider nicht die Zahlen. Das ist, selbst wenn die den Rekord hätten, ne? Und das ist schon fragwürdig, ob sie das hinbekommen mit dem neuen Team. Nee, Ant wird keine Chance haben. Okay, dann sind wir.
Glaubst du, New York kauft den MVP einfach für Brunson mit dem ganzen Paycut, den er genommen hat?
Ja. Es ist, aber ich habe tatsächlich vorhin ganz kurz drüber nachgedacht, ob so ein Markt wie New York schon auch einen Impact hat auf so ein MVP-Voting, weil der überschattet natürlich ganz klar irgendwie einen Markt wie jetzt in Oklahoma oder in Dallas. New York ist einfach was ganz anderes vom Pflaster her, aber Luca
überschattet New York. Ich glaube, Luca ist größer als nix.
Ja, wenn er nicht meckert, dann überschattet.
Ja, wenn er nicht meckert. Das wäre cool, wenn er sich das echt mal jetzt abgewöhnt. Und da kann man sich echt ein Vorbild nehmen an SGA. Einfach so ein kontrollierter Spieler, was seine Emotionen angeht. Und ich bewundere das immer. Und ich denke mir oft, also gerade dieses Gemeckere, ey, deine eigenen Fans fuckt das halt ab. Das fuckt ja nicht nur die gegnerischen Fans, das fuckt ja deine eigenen Fans ab. Und da ein bisschen davon wegzugehen, dieses ewige zum Ref rumgehen. Aber ey, das hat LeBron auch gemacht früher. LeBron war so schlimm dabei.
Wirklich eine Katastrophe. LeBron hat auch gemeckert. Wurde echt gedacht, das halt doch einfach mal die Klappe, Mann.
Aber es ist halt Teil des Spiels, ne, wenn du es so runterbrichst, weil wenn du Luca die ganze Zeit im Ohr hast, so hey, das war kein Foul oder hey, guck mal hier genauer hin, der hält mich immer an der Stelle. Wenn Luca das dem sechsmal sagt im Spiel, dann kann es halt schon sein, dass das im vierten Viertel gepfiffen wird und davor hat's der Ref vielleicht wirklich nicht gesehen und dadurch hat's dann doch wieder einen Vorteil, aber ja, es ist so nervig, ey.
Shay geht aber auch so oft in die Freiwurflinie und der meckert echt ganz, ganz, ganz seltener, also ja.
Shay ist einfach wahnsinnig intelligent in seinem Spiel.
Ja, das ist
Und präzise vor allem, der geht nicht viel auf Risikos.
Mhm. Ja, der lässt sich irgendwie auch nicht ablenken von so Nebenschauplätzen, also
ja, genau.
Deswegen wird er auch MVP.
Okay.
Nein, dann sind wir für heute durch. Unglaublich, Leute, ich war vor ein paar Tagen noch richtig, richtig krank, ich hatte keine Stimme, ich hatte Angst, ob wir das überhaupt alles hinkriegen, bevor Björn jetzt dann weg ist, bevor ich jetzt dann weg bin, könnt Björn mal fragen. Ich habe nicht dran geglaubt, aber jetzt hat es tatsächlich hingehauen, dass wir für euch 3 Pods wegrecordet haben und ihr bekommt wieder am Mittwoch eure Folge und nächste Woche geht es dann wieder ganz normal los. Wir sprechen über die erste Woche, was ist alles passiert. Vor allen Dingen am Anfang ist der Hype immer so gigantisch groß, die neuen Teams zu sehen. Klay Thompson jetzt im Mavs-Jersey, wo wir uns sicherlich erstmal dran gewöhnen müssen. Towns im Knicks-Jersey, ganz, ganz viele neue Bilder, die wir da auch bekommen. Und deswegen bin ich einfach nur super happy. Danke an Björn, der mich immer motiviert hat und gesagt hat, Max, du schaffst es. Und das habe ich wirklich, ey, ich habe es wirklich gebraucht, weil wenn du so richtig krank bist, denkst du dir so, ich pack das nicht. Aber dann brauchst du einfach jemand an der Seite, der sagt, komm, ich helfe dir, wir ziehen das gemeinsam durch und deswegen, ich bin mega happy, dass wir das geschafft haben.
Ich auch, nee, super, super Leistung auch von dir. Ich wusste auch nicht, ob es möglich sein wird. Die eine Sprachnachricht ist nach wie vor krass, wo du komplett heiser in dein Handy sprichst. So, ey, ich kann gar nicht aufnehmen.
Björn SJ mit MVP.
Und dann 2 Tage später sitzen wir und machen halt 3 fette Pots hintereinander. Ich glaube, jeder Pot war jetzt auch über 1,5 Stunden. Das ist auch heftig eigentlich. Und die Vorbereitung, die da reingeht und so. Also es ist schon cool, dass du das jetzt durchgezogen hast, weil jetzt können wir euch ja diese Folgen garantieren. Und normalerweise sind wir jetzt keine großen Freunde von Vorproduktionen. Das habt ihr auch gar nicht eigentlich von uns in der Saison jemals. Aber jetzt, wo wir so viel unterwegs sind und weil halt die Themen sich so anbieten, weil unser MVP-Pick, der ändert sich nicht innerhalb von 2 Wochen. Also außer jetzt reißt sich einer das Kreuzband in der Preseason, aber das passiert halt sehr selten. Deswegen ist es völlig in Ordnung, wenn wir das jetzt pre-recorded haben. Und wie Max schon gesagt hat, ab nächster Woche oder für die Patronen jetzt schon ab diesem Samstag, habt ihr einfach wieder aktuellen, 5. Viertel-Content.
Genau. Okay. Damit sind wir raus. Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß mit diesen Podcasts. Ab sofort wieder NBA-Basketball. Genießt es, genießt die Spiele am Anfang. Und vielen Dank für euren Support, egal ob jetzt hier bei MainPod oder auch an alle Patronen, die uns auch den ganzen Sommer über unterstützt haben. Genau. Für heute sind wir jetzt aber erstmal raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.